Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Wir sind zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen. Hier ist Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Herzlich willkommen an unsere Stammhörer. Herzlich willkommen an unsere Gelegenheitshörer. Und natürlich ein Hallo an alle, die zum ersten Mal reinhören, für die das die erste Folge ist. Wir machen den Podcast seit 1,5 Jahren und sprechen viel, aber nicht nur über Dynamo Dresden und laden uns auch gerne Gäste ein. Und wenn ich sage wir, dann darf einer nicht fehlen. Ich freue mich sehr über ihn, Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich freue mich, dass wir uns jetzt, wo der Sommer so richtig begonnen hat, aus der Sommerpause zurückmelden.
Und wir sagen ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner. Radeberger Pilsner begleitet uns seit 1,5 Jahren ganz treu und ein Gruß geht nach Radeberg. Radeberger ist unser Partner hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino, wie geht's dir nach dem Triathlon am Walchsee, nach deiner großen Triathlon-Premiere?
Also körperlich, Jens, bin ich ziemlich geschafft, das gebe ich offen zu, aber tief drinne eine große Mischung aus Stolz, Freude. Ja, es trägt mich jetzt, es ist jetzt 2 Tage her, es trägt mich so ein bisschen. Und je länger ich drüber nachdenke, da wird einem so richtig bewusst, das ist schon ein ganz schöner Ritt gewesen. Ich war dort sozusagen einer der Nobodies unter den Triathlon-Experten und Halbprofis und Freizeit-Enthusiasten. Da bin ich ja wirklich... Ich will jetzt nicht gleich einen Vergleich bringen, Jens. Das ist so, als wenn du dich für deinen ersten Marathon anmelden wirklich würdest. So war es für mich
wir
da beim Triathlon.
Wir haben noch nicht mal 3 Minuten gesprochen, oder
ich weiß, das ist
wirklich.
Aber dafür war die Sommerpause zu kurz, Jens. Ich konnte mich nicht komplett umstellen.
Ich schlag mal vor, Tino, wir müssen darüber reden, über deine Triathlon-Premiere am Walchsee. Das machen wir, wenn wir über Dynamo ganz ausführlich gesprochen haben. Und da sprechen wir darüber, wie es so am Walchsee lief, welche Stärken und Schwächen es für dich während des Triathlons gab. Und würde erst mal sagen, jetzt reden wir erstmal ausführlich über Fußball, wobei ich überlegt habe, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, dich an den Walchsee zu begleiten oder, ich habe vom Kollegen Thomas Narndorf gehört, der ist gerade irgendwie mit dem Schiff unterwegs und macht Zwischenstopp in Brügge. Und nützt das Wissen, Dynamo Dresden hat mal gegen Brügge gespielt im Europacup. 1985 war es, glaube ich, erste Runde, sind sie weitergekommen, dank eines 2-1 Heimsieges. Der ist in Brügge und weißt du, was der dort macht? Eine Biertour und der geht ins Pommesmuseum. Und das wäre für mich quasi ein Heimspiel. Das würde ich sofort mitmachen und da würde ich den Walchsee dann quasi vorziehen. Diesem Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, da wird meine kulinarische Freude klar zum Vorzug kommen.
Aber ich kann dir sagen, am Walchsee bin ich mit offenen Armen empfangen worden. Ich war ja wieder in dem Hotel, wo die Journalisten vor einem Jahr untergebracht waren, als Dynamo zum Trainingslager am Walchsee war.
Ich war in der Kaschemme am Walchsee.
Wie der eine oder andere sich noch erinnert, genau. Aber das Ernährungsdefizit, seitdem hast du wieder wettgemacht. Oh, das ist jetzt der zweite Stich. So meinte ich es gar nicht. Jedenfalls, mit offenen Armen bin ich empfangen worden. Die Kellnerin sagte, Mensch, Herr Meyer, Sie sind ja wieder da. Und ich habe gesagt, ja, vor einem Jahr waren wir doch mit dem Fußball hier. Ja, ich weiß doch. Und es war ein freudiges Wiedersehen und auch am Walchsee ist man auf Dynamo Dresden immer noch gut zu sprechen.
Sehr schön, sehr schön.
Wobei in der Woche, wo ich jetzt war, alle im Triathlon-Fieber waren, aber das besprechen wir später.
Kein Fußballfieber? Fußball-EM?
Also da muss ich mal sagen, es war erstaunlich ruhig, selbst als die Österreicher dann gewannen gegen Polen, hatte ich ja so ein bisschen gedacht, dass da war bei den deutschen Spielen irgendwie mehr Ekstase am Walchsee. Es war jetzt... Aber der gemeine Triathlet ist jetzt vielleicht auch nicht der große Fußballfan.
Ich habe ja mit mir sagen lassen, dass du bei dieser Fußball-Europameisterschaft gleich an 3 Tippspielen teilnimmst und auch noch unterschiedliche Tipps abgibst, damit du in irgendeinem Tippspiel dann wahrscheinlich vorne liegst. Hast du auch unterschiedliche Europameister? Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja abenteuerlich.
Also pass auf, dazu kann ich mal Folgendes ausführen. Letzte Woche hätten wir die EM fast abgebrochen, weil ich in allen 3 Tippspielen Erster war.
Okay.
Da hatte
aber
ich,
das ist kein gutes Omen, ne? Also in solchen Tippspielen sind meistens immer Menschen oben, die selten Fußball schauen und gar keine Ahnung haben und dann eher nach der Auswahl von Trikots oder wie die Spieler aussehen tippen.
Deswegen war ich ja umso überraschter, dass ich gleich 3-mal vorne war. Okay. Und weil du gefragt hast, es ist ja, das habe ich jetzt festgestellt, ich versuche ja doch ein bisschen anders zu tippen. Das eine ist das Familientippspiel, das andere ist das Arbeitstippspiel und das dritte ist da heißt die Gruppe WM-Wahrsager 2014. Da weißt du, wie lange es die Gruppe schon gibt. Es ist aber total schwierig, gegen eigene Überzeugungen zu tippen.
Okay.
Also ich denke ja, okay, du musst mal was anderes, was Wildes tippen. Und das ist, fällt mir total schwer. Mhm. Aber ich habe Sonntagabend Deutschland-Schweiz 1-1 getippt. In einem Tippspiel nur. In dem anderen habe ich auch mal auf Deutschland getippt. Aber gegen Deutschland zu tippen ist irgendwie schwierig. Mhm.
In dem einen Tippspiel ist England dein Europameistertipp. War es ja bei mir auch. Aber ich sag mal ganz ehrlich, die Engländer enttäuschen mich bislang brutal.
Also wenn wir eine kleine Zwischenbilanz machen wollen. Ich bin überrascht von den Spaniern. Mhm. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich bin auch überrascht von Franzosen, aber eher negativ. Mhm. Ich bin gespannt auf die Deutschen, nicht, dass wir am Samstagabend ein böses Erwachen haben in dieser sich gerade auftuenden EM-Euphorie. Weil egal, wir nehmen ja jetzt Dienstagmittag auf, egal ob das jetzt Serbien wird, ob das England wird oder Dänemark im Achtelfinale.
Oder
das
Slowenien.
Oder eben auch Slowenien. Es ist ja theoretisch alles möglich. In so einem K.O.-Spiel kann es ja ganz schnell vorbei sein. Ich bleibe trotzdem bei England. Mhm. Weil ich denke, so eine Gruppenphase hat im Zweifel noch nicht viel zu sagen. Und da ja bei dem neuen Turniermodus gefühlt jeder weiterkommt an der Vorrunde, außer Kroatien, ist ja noch alles drin.
Ja, aber ich finde, bei den Engländern merkst du, da sind viele Spiele auch einfach überspielt. Und diese Mehrfachbelastung, es wird ja nicht weniger. Wenn du guckst, nächste Weltmeisterschaft, da haben wir 104 Spiele. Es ist einfach zu viel. Und man merkt, ein paar Engländer sind einfach müde, überspielt. Und
ich überdreht das Rad. Mein Problem ist eher so ein Vorrundenspiel Georgien, Türkei.
Wobei das beste Spiel
das war. Das ist ja das Verrückte. Aber vielleicht ist es genau das, Erwartungshaltung irgendwie. Oder also ich hatte da null Erwartung und war dann natürlich auch positiv überrascht. Aber eigentlich will man das doch nicht bei einer EM-Endrunde sehen. Ja. Da will man doch eher so Vorrunde Italien-Spanien, das ist schon ein Schmeckerchen. Mhm. Oder Frankreich-Holland.
Das einzige 0-0.
Ne? Komischerweise, ja, Ironie des Fußballs. Aber das ist doch eigentlich EM-Endrunde. Mhm. Ich will doch nicht jetzt diese ganzen Türkei, Georgien ist doch ein klassisches Qualifikationsspiel.
Mhm. Distanzschuss-Tore gefallen mir gut. Dass man mal auch versucht, aus der Distanz
Robert Tore Andrich, zu erzielen. Auch wenn es nicht galt.
Ja. Dynamo hat einen Trend gesetzt, schon vor der Europameisterschaft, dass nach Standards relativ wenig passiert. Es gibt ein bislang torloses Remis bei dieser Europameisterschaft. Was ich cool finde, Tino, Spiele gehen wieder nur 93, 94 Minuten und nicht 98, 99
Außer Montagabend Minuten. In Leipzig.
Ja, genau. Aber ansonsten ist das wieder klar bemessenbar und es ist nicht wie bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. 105, 110 Minuten, das war ja teilweise unsäglich. Und ganz klar, keine Rudelbildung, keine stundenlange Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Also das bitte unbedingt nach der Europameisterschaft auch in Deutschland umsetzen.
Das stimmt. Das sind so ein paar gute Sachen. Was noch für mich so ein bisschen im Punkt war, ist diese Ronaldo-Euphorie, möchte ich es mal benennen. Hm. Da hat ja eine Ausstrahlungskraft und eine Anziehungskraft vor allen Dingen.
Hast du die Mädels beim Einlauf gesehen, wo die eine zur anderen sagt, er ist es wirklich?
Das ist schon verrückt, ne? Ja. Auch in dem Alter sozusagen.
Und er ist menschlich geworden, merkt man. Also ich habe vor der Europameisterschaft dieses Testspiel gesehen, wo er dieses eine Mädchen da im Rollstuhl auf den Platz fährt und über den Kopf streicht. Wahnsinns. Da kriegst du feuchte Augen, wenn du das siehst. Und auch jetzt bei der Europameisterschaft mit diesem Flitzerkind, das Foto über sich ergehen lässt quasi. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel Schule, dass die Eltern zu ihren Kindern sagen, ihr müsst aufs Feld rennen und mit Ronaldo ein Bild unbedingt machen. Ich fand es dann bei Flitzer 3 und 4 wirklich echt ein bisschen nervig am Samstag.
Also die erste Szene mit dem 11-jährigen Jungen war Tatsache sehr rührend. Ja. Aber auch da stelle ich mir natürlich die Frage, ist das nicht mehr ein Sicherheitsversagen? Ja. Wie kann das passieren, dass da jemand über die Auswechselbank aufs Spielfeld gelangt und wie kann sich das dann noch 3-4 Mal wiederholen? Aber zurück zu Ronaldo. Ich bin jetzt noch nie der große Ronaldo-Fan gewesen, aber was mir absolut Respekt abnötigt, ist seine Professionalität. Ja. Hat ja Toni Kroos auch immer erzählt, dass aus den gemeinsamen Zeiten in Madrid, dass Ronaldo der Erste auf dem Trainingsplatz war und oft genug auch der Letzte. Also absolut professionell und in dem Alter diese körperlichen Leistungen noch zu bringen, das ist schon stark. Wobei, und da ist mir Toni Kroos und auch in dem Punkt sympathischer, den richtigen Punkt fürs Karriereende und für ein stilvolles Karriereende, also da liegt Toni Kroos deutlich vor Ronaldo.
Das stimmt definitiv. So, jetzt kommen wir gleich zu Dynamo. Zuvor noch das Dennis Undorf Ranking, Maultaschen, Weißwürste, Döner.
Na, Döner ist ja bei mir so eine Geschichte. Weißwürste sind da wäre ich eher bei Undorf, ne? Da hat er, glaube ich, auch gesagt, dass er die.
Ja, Döner 1A, Weißwürste hat er noch nie gegessen und Maultaschen 1B.
Nee, da würde ich schon sagen, Weißwürste 1 und Döner und Maultaschen 1B und 1B1.
Echt? Okay, 1B1. Ne. Bei mir Weißwürste auch 1, dann Döner, dann Maultaschen. Jetzt kommen wir zu Dynamo. Sonntag war es wieder soweit. Erste Trainingseinheit in der Akademie. 500 Schaulustige waren mit dabei. Wahnsinn.
Okay. Mehr als am Weißsee. So viel haben nicht zugeguckt, als ich 14.30 Uhr das Ziel erreicht habe, waren in Dresden mehr auf dem Trainingsplatz.
Unfassbar. Nee,
die Bilder habe ich mir angeguckt. Ha? Das Schöne ist, der Dynamo-Fan ist ein Leitgeprüfter und er ist nicht nachtragend.
Nee.
Überhaupt nicht.
Vergisst ganz schnell und sagt, Mensch, wir haben doch den Sachsen-Pokal dann am Schluss gewonnen, was ja unheimlich wichtig war. Und der Satz, den du immer wieder hörst, ach, endlich, es geht wieder los. Wo ich mir sage, Mensch, das gerade war 3 Wochen vorbei und so. Nee, schön, dass wir endlich wieder über Dynamo sprechen können und dass endlich wieder Training ist. Es hat ja so ein bisschen was immer vom ersten Schultag. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich habe mich nach den Sommerferien nie auf den ersten Schultag gefreut.
Ehrlich nie?
Nee.
Das ist also ein Punkt, der uns, echt? Ein weiterer Punkt, nee, der uns nicht verbindet. Ich finde ersten Schultag immer, oh, fand ich immer super.
Echt?
Neuer Stundenplan, was geht so, wie liefen die Ferien so?
Okay. Nee. Nee? Also, meine Klassenlehrerin damals wieder zu sehen, also war meine Freude.
Der war es jetzt nie unbedingt, aber...
Also Stefan Kutschke zum Beispiel hat sich ja auch gefreut. Also der strahlte auch, der war ja hier zugange, ist umgezogen, wird uns auch gleich erzählen und hat einen Haken hinter die letzte Saison gemacht. Und ja, hören wir mal rein, was mein künftiger Handwerker, weil was haben wir gelernt? Stefan Kutschke ist auch handwerklich komplett talentiert, so gesagt hat. Wie war es im Urlaub?
Ich war nur zu Hause.
Weiß ich.
Ich war hier, Golf gespielt, bisschen mit dem Handicap gearbeitet und ja, Sachen sacken lassen. Bisschen um die Familie gekümmert. Das sagt man so, das kannst du sonst machen, wenn du auch Zeit hast. Nee, das war jetzt noch ein bisschen intensiver. Und dann hatte ich noch einen Umzug hinter mir. Und aber das war so.
Dein eigener?
Ja, und das war so meins.
Ist Handicap besser geworden?
Ja, wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, es hat sich verschlechtert. Aber nein, ist besser geworden und es ist alles so, wie ich mir das ansatzweise langsam vorstelle.
Also war es ein Golfurlaub quasi?
Meine Frau würde das bestätigen, ja.
Und Umzug richtig allein oder mit Firma? Trotzdem, Umzug ist ja nervig.
Beiden, ja.
Herrlich.
Nee, ich mache das gerne, ja. Also viele sagen, ja, nee, handwerklich nicht so, aber doch, das macht mir schon nochmal Spaß. Aber irgendwann hast du die voll und dann willst du eigentlich nur noch, dass es fertig ist. Aber jetzt, es passt alles.
Du kannst auch Lampen und so anschrauben, ja, also könnte ich dich buchen?
Bei dir ist es teuer, aber ich würde es machen, ja.
Stefan, du hast es gerade schon gesagt, du wolltest so ein bisschen was verarbeiten. Das hast du auch ein bisschen dann nach außen getragen, hast gepostet, hast gesagt, okay, war natürlich keine einfache Saison, die letzte. Schaust jetzt nach vorne. Ich glaube, es war auch wichtig, jetzt einen Cut zu machen, einen Strich drunter zu machen, mit dem Sachsen-Pokalfinale für ein versöhnliches Ende zu sorgen und jetzt zu sagen, jetzt greifen wir neu an.
Ja, also erstmal war es, ich war ja auch einer von denen, die gegen Oldenburg gesagt haben, pass auf, wir machen das so und so. Und ich glaube, ähnlich hatten wir es 2015, unter Uwe Neuhaus, es war auch klar von vornherein die Marschroute, wir wollen hoch. Das haben wir uns letztes Jahr dazu entschieden und habe immer gesagt, du bist ein Teil von diesem Ganzen und du warst auch ganz vorne dabei, wo das ausgegeben wurde. Am Ende müssen wir sagen, wir sind daran gescheitert, dass wir das nicht geschafft haben. Ich glaube im Winter 20.12. in Bielefeld, da haben alle schon davon geredet, wie toll. Und dafür hat es Gründe und da nehme ich meine Person damit in die Verantwortung, dass du es nicht geschafft hast. Ja? Mit der Mannschaft und allen, die dran waren, in dieser Saison dann aufzusteigen. Ich glaube, wir hatten viele Abgänge. Es gibt immer Abgänge, Neuzugänge. Das ist immer in der Saison so. Letztes Jahr war es dann eben nicht so. Ein Großteil dieser Mannschaft, der guten Mannschaft im Jahre 23 oder der Rückrunde 23 konnte gehalten werden. Du hast eine gute Hinrunde 23 gespielt. Und auch alles das mit diesem ganzen Mix, deswegen komme ich nochmal auf die Sache zurück. Ja, du stehst dann da in der Sommerpause. Was ist denn passiert? Also wenn wir hinten 20.12. Bielefeld, 20.1. war Sandhausen. Was ist darin passiert? Wir reden von einem Monat und da kommst du schon zu Erkenntnissen irgendwo, du musst immer bei dir selber anfangen und das ist das, was ich auch dann nach dem Sachsen-Pokalspiel gesagt habe, zu Hause anfangen, ins Spiegel gucken, was war denn vielleicht bei mir gut, was war nicht so gut, ja, und da brauchst du ein gewisses, eine Selbstreflexion, war das immer so, wie du das vorgestellt hast oder eben nicht, ja, und das muss jeder, da muss jeder mit sich mal anfangen und dann musst du sagen, und deswegen kam das auch nochmal, ich wollte das ein bisschen sacken lassen und ja, soziale Medien und hin und her, aber das wollte einfach nochmal, dass irgendwann ein Cut da ist, wo du sagst, okay, jetzt kommst du dann heute zum Trainingsauftakt her und gehst dann unvorbelastet, in Anführungszeichen, rein und sagst auch mit den Neuzugängen, pass auf, das, was jetzt kommt, ist ein neuer Abschnitt. Wir können jetzt nicht mehr noch, was war da. So, man muss es aufarbeiten. Auch mit den Alten haben wir viel drüber gesprochen, mit den alten Spielern, die in der letzten Saison da waren. Aber jetzt gilt was Neues. Und jetzt, wenn das dann losgeht, das ist immer so ein bisschen wie, du kommst in eine neue Schule, ja, gehst mit den alten Schulkameraden bist dabei, ein paar neue kommen dazu. Und es ist immer so, es ist was Neues. Aber am Ende geht es immer nur ums selber. Erfolgreich Fußball spielen. Jeder hat eine andere Herangehensweise des Fußballspielens, also keiner wird Fußballspielen irgendwie neu erfinden, aber das ist so, jeder hat eine andere Herangehensweise und das war jetzt so, ja, wo man sich drauf gefreut hat, auf diesen Trainingsstart, wieder Ball am Fuß, ja, und nicht mehr stupides Laufen mit der Pulsuhr und Elbe hoch und runter. Und das war dann, ja, war schön heute.
Zumal, das ist ja ein bisschen wie erster Schultag heute. Genau. Das hast du gerade schon gesagt. Wobei, in der Schule ging der erste Schultag nicht mit einem gemeinsamen Frühstück los.
Nee, ging es leider nicht. Also wir haben uns ja irgendwo getroffen vorher, aber das war auch schwer. Aber nein, es haben sie wirklich gut gemacht heute, dass du oben zusammenkommst. Viele haben dich ja nicht gesehen, weil die Leistungstests da waren. Es war ein bisschen aufgesplittet in Donnerstag und Freitag. Und dass man ein bisschen zusammensitzt und sich ein bisschen unterhält und einfach mal andere Strukturen auch reinbringt, als die Abläufe, wie sie vorher waren. Und das war sehr gut gemacht.
Stefan, du bist ehrgeizig. Was hast du dir vorgenommen für die Saison 2024, 2025?
Eine Menge, aber wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich möchte fit bleiben, konkurrenzfähig bleiben. Auch wenn viele sagen, ja auch mehr konkurrenzfähig und liest man ja auch in dem Alter und so weiter. Aber viele haben auch gesagt, klar, mit 35 Jahren, der wird keine 10 Tore schießen. Jetzt können wir wieder drüber diskutieren, es sind dort 11 Meter Tore dabei. Aber hat man für mich immer selber so eine Marke und es ist dann immer schön, wenn dann Leute über dich urteilen können. Also das ist immer das, was ich sehr herrlich finde. Aber alles in Ordnung. Ich will fit bleiben, gesund bleiben und dieser Mannschaft helfen. Und das ist auch klar so besprochen, diese Werte weitergeben. Ich meine auch immer, wenn das dann hart auf hart kommt, Mensch, und Stefan, ist irgendwann bis zu einem Punkt, da kannst du nicht mehr spielen. Und da, wenn vielleicht letzte Viertelstunde, es geht um den Erfolg der Mannschaft und des Vereins. Und das ist mir wichtig. Und dass Werte hier weitergegeben werden, was es denn heißt, Dynamo Dresden. Und das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, wenn man dann hierher kommt, ja, es ist eine tolle Stadt, toller Verein, tolle Fans. Aber es, ihr wisst ja auch, wie das ist. Ich glaube, 2 Jahre war jetzt hier so die Mannschaft ein bisschen Watte. Ja? Und zwar, ihr wisst selber, wie alles hier abläuft. Aber das ist so, den Jungs einfach Sachen mitzugeben und wie man sensibel damit umgeht. Und ich meine, die Neuzugänge haben das schon mitbekommen in der Stadt. Alles dreht sich nur um Dynamo Dresden. Und wann geht es wieder los? Und das muss ich niemandem neu erklären. Also vielleicht den Neuzugängen, die es nicht wissen, euch nicht. Und das ist so meins. Gesund bleiben und dann noch Spaß dran haben. Solange ich mit Spaß den Weg hier hinterfahre oder mit einer Freude, wenn es keine Last mehr ist oder irgendwann eine Belastung. Ich meine, ihr habt die Vorfälle letztes Jahr auch, oder in der letzten Saison da mitbekommen, wenn es dann irgendwann in eine Richtung geht, wo du dir denkst, macht das noch Sinn und macht es dann überhaupt noch Sinn für dich, im Fußball zu bleiben? Aber das ist dann, dann überwiegt diese Leidenschaft für das, was du dir hart erkämpfen musstest, weil andere, die mehr Talent hatten als ich oder wie ich, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber so diese, was man dafür investieren musste, für Fußballprofi sein zu dürfen, man muss immer davon reden, dass es ein Privileg ist, das will ich nicht so leicht aufgeben. Und bis mir dann einer sagt, Stefan, das reicht nicht mehr, das heißt auch vielleicht irgendwann selbst zu einer Erkenntnis kommen, bist du noch konkurrenzfähig oder eben nicht, und solange möchte ich das Ganze noch machen.
Aber wenn irgendeiner sagt, du bist nicht mehr konkurrenzfähig, dann stachelt dich das, glaube ich, so ein bisschen noch an und sagt, dem will ich es erst recht zeigen.
Da gibt es ja jetzt immer hier die neuen Auswertungen von den Daten, ja, wir müssen alle mit den Pots rumrennen, und wenn die Daten mir dann belegen, dass ich nicht mehr konkurrenzfähig bin, dann würde ich sagen, okay, jetzt hat er recht.
Böse Zungen könnten ja jetzt behaupten, naja, er wird ja in der nächsten Saison auch Zeit haben für handwerkliche Dienste.
Warte mal ab, der ist so motiviert, der sagt ja auch, du, ich habe mir meine Torquote vorgenommen, der will es auch dem einen oder anderen, der sagt, Mensch, warum haben denn die mit dem Kutschke verlängert? Denen will er es.
Ich sage dir, das ist so, er hatte dir ja gesagt, du kannst mich dann wieder fragen nach meinem Spieler-Saison-Tipp, das machen wir heute noch nicht, aber wo ich letztes Jahr auf Manuel Schäffler so ein bisschen, das könnte so dieses Jahr der Stefan Kutschke-Tipp werden, weil ich glaube, da ist noch was.
Okay. Wie viele Tore schießt Robin Meissner? Du denkst ja, ich habe kein gutes Langzeitgedächtnis, aber ich habe es mir natürlich gemerkt.
Das kann ich nach dem ersten 2 Trainingseindrücken Wahnsinn. Noch nicht sagen,
das
Jens.
Das ist nicht dein
Ernst. Das habe ich bei der EM gelernt. Du musst als Experte auch mal ein bisschen auf Zeit spielen.
Ja. Wollen wir ganz kurz, wir reden ausführlich natürlich über den neuen Trainer. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mal über die 6 Neuzugänge sprechen, die es bislang gibt. Tim Schreiber, Torhüter aus der Region. Ich finde, das ist bislang natürlich, hat man ihn noch nicht für Dynamo spielen sehen, aber eine gute Wahl.
Gibt es keine 2 Meinungen. Ich finde auch, unabhängig von der Personalie, Schreiber an sich, den Schnitt, den Dynamo im Tor gemacht hat, in guten. Ich meine, wir können nach dem 5. oder 10. Spieltag sagen, die anderen waren vorher besser, weiß man nicht. Aber ich finde, dass auch atmosphärisch, ohne etwas gegen Stefan Triljacar oder Kevin Proll zu sagen zu wollen, überhaupt nicht. Aber wenn man was verändern will, muss man irgendwo anfangen. Und Dynamo hat sich auf der Torwartposition entschieden, neu anzufangen. Finde ich auch überzeugend mit Tim Schreiber.
Da frage ich bloß gleich mal nach, weil das viele fragen, was wird denn aus Hermann?
Spannende Frage. Also eigentlich die Idee, die wir ja hier auch mit Benny Kirsten diskutiert haben, oder Benny Kirsten hat uns alle vielleicht auf die Idee gebracht, oder es wird vielleicht intern schon diskutiert, ist ja eine Laie. Bloß Dynamo braucht ja einen dritten Torhüter.
Definitiv.
Von daher kann man Erik Hermann ja eigentlich nicht ausleihen. Und
Vertrag mit dem, lief aus.
Ich denke, da wird sicherlich noch irgendwie was kommen. Mhm. Weil ein dritter Torhüter muss irgendwo her.
Jetzt haben wir erstmal die zwei aus dem Nachwuchs mitgemacht bei den Trainingseinheiten. Macht auch Sinn, die immer mal so ein bisschen ranschnuppern zu lassen. Aber du brauchst einen dritten Torhüter. Braucht ja nur einer von den beiden anderen zu verletzen. Muss ja immer auf die Satzbank sinken.
Ist ja auch eine never-ending Dynamo-Story mit verletzten Torhütern und Nummern 2 oder 3, die plötzlich Nummer 1 waren. Mhm.
So, Tino, dann wollen wir Tim Schreiber mal zu Wort kommen lassen. Er ist zurück in der Heimat, Dynamos neuer Torhüter.
Wie waren die ersten Einheiten hier bei deinem Verein?
Ja, sehr schön. Also, es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Gefühl. Also, muss mich auch erstmal umgewöhnen, hier in der Heimat zu sein und in der Heimat trainieren zu dürfen. Einfach nur schön.
Also, für dich das Ankommen kein Problem, oder? Du gehörst dann fast schon zu den Arrivierten, der den Neuzugängen vielleicht jetzt nicht gleich Tipps zu Dynamo geben kann, aber zu Dresden und um Umfeld, da kannst du den einen oder anderen Insider-Tipp mitgeben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es ist auf jeden Fall einfach, in die Heimat zu wechseln. Also, ich habe schnell eine Wohnung gefunden, wohne jetzt schon seit 3 Wochen da. Also, diesen Stress habe ich jetzt nicht mehr. Und ja, an sich kenne ich komplett die Stadt. Also die Jungs können mich auch fragen, das wissen sie auch. Und ja, aber trotzdem, im Team muss ich mich jetzt trotzdem noch einfinden. Ne? Ich bin trotzdem neu hier. Man muss auch ein Team werden und darf das Ziel da nicht aus dem Auge verlieren.
Macht es ein bisschen einfacher, dass mit Lukas noch ein ehemaliger Teamkollege zusammen mit dir nach Dresden gewechselt ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ja noch einige andere aus dem Team. Mit Mesi habe ich schon zusammengespielt, mit Zimmer habe ich schon zusammengespielt. Toni, Lemi kenne ich von damals noch. Also ja, es ist mir sehr einfach gefallen, auch jetzt hier in der Mannschaft anzukommen. Und ja.
Und jetzt gilt es für dich, den Platz zwischen den Pfosten zu erkämpfen? Oder sagst du, nö, ja, ich sehe mich schon eigentlich als Gesetz, das haben mir die sportlich Verantwortlichen auch so mit auf den Weg gegeben?
Ja, es ist immer mein Ziel, zwischen den Pfosten zu stehen. Es ist auch immer gut, dass du einen Konkurrenzkampf hast. Der macht uns beiden besser. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, die Nummer 1 zu werden. Und Mesi wird wahrscheinlich auch alles dafür tun. Und so werden wir halt besser.
Daraus entnehme ich, zwischen den Torhütern muss man aber jetzt noch nicht schlichten oder die UNO eingreifen lassen. Ihr versteht euch gut.
Nee, überhaupt.
Ist ja zwischen Torhütern, weiß ja selber, ist ja manchmal auch ein bisschen ein angespanntes Verhältnis. Da braucht man nur manchmal in höheren Ligen nachfragen. Da gibt es dann manchmal Zwist.
Nee, überhaupt nicht. Dadurch, dass Mesi und ich schon mal zusammen gearbeitet haben, wissen wir, wie der andere tickt. Und wir beide sehen es beide sportlich. Wir geben im Training Gas, sind trotzdem fair zueinander auch im Training, weil am Ende würden wir uns beide nur selber schaden, wenn wir dem anderen irgendwas Böses wollen. Weil trotzdem sind wir ein Team. Wir machen uns nur gegenseitig stärker im Training und das wissen wir beide einfach.
Vinko Schapina, aus Essen gekommen. Für den hat Dynamo sogar Ablöse hingelegt.
Also ich will mal so sagen, weil du mit Tim Schreiber angefangen hast, das war der Erste. Nee, der Erste war...
Der erste war Ayaz
Casar. Genau, aber ich sag mal so, in der Reihenfolge der 6 Leute, finde ich, und das, glaube ich, ist so ein bisschen auch der allgemeine Tenor, hat sich Dynamo immer mehr gesteigert. Jetzt haben wir die letzten 2, 3 Transfers waren dann die, wo man auch sagt, das geht jetzt absolut in die richtige Richtung. Also gar nichts gegen Tim Schreiber und auch nicht gegen die anderen beiden. Aber Schapina fand ich einen sehr guten Transfer.
Ich meine, sogar mit der 2. Liga geliebäugelt, das hat nicht funktioniert. Oder ja, er hat dann gesagt, okay, Dresden ist auch reizvoll, ist perspektivisch Zweitligist.
Für mich sind immer so 2, 3 kleine Details ein wichtiger Gradmesser oder zumindest ein Indiz. Zum einen, er hat einen laufenden Vertrag. Das heißt, Dynamo hat ihn dort rausgekauft. Schapina war Kapitän in Essen. Kapitän wird jetzt nicht jeder. Das heißt, er muss ein paar Sachen mitbringen, auch charakterlich, auch abseits des Platzes, die durchaus wertvoll sein können. Mal unabhängig von allen ist Essen ein ähnlich emotionaler Verein wie Dynamo, auch was so Zuschauerandrang und Interesse betrifft. Das scheint mir nicht schlecht zu sein. Und das Allerwichtigste, er ist halt auch ein torgefährlicher Mittelfeldspieler. Das hat er zumindest in der vergangenen Saison ab und zu mal unter Beweis gestellt. Und er ist sehr, sehr groß. Und von daher finde ich, ist so bisher, ja, wenn man nach Äußerlichkeiten es bemessen, wahrscheinlich bisher der beste Transfer.
Königstransfer bislang?
Königstransfer klingt gleich immer so hochgestochen. Nee, am Ende ist Tim Schreiber der Königstransfer oder am Ende wird es Dennis Dua, weil er plötzlich eine Top-Entwicklung hinlegt und Stammspieler in der Viererkette wird. Also man weiß es nicht. Auch Lukas Böder finde ich, weil wir gerade bei der Abwehr sind, ne, finde ich einen sehr, sehr guten Transfer.
Lass uns doch mal bei Schapina bleiben. Mit dem haben wir nach dem Trainingsauftakt auch gesprochen. Mal hören, was er so zum Besten gegeben hat. Willkommen in Dresden. Wie waren die ersten Tage hier in Dresden? Wie waren die ersten Eindrücke?
Danke erstmal. War gut. Natürlich schöne Kulisse hier, schönes Wetter. Viele neue Gesichter. erstes Training, man hat so eine Aufregung davor und jetzt endlich geht's los. Hat Spaß gemacht in der ersten Einheit.
Das ist ja so ein bisschen wie erster Schultag, oder? Aber unter euch Fußballern, man lernt sich dann relativ fix kennen, oder? Tauscht sich aus, wo sind die besten Spots in der Stadt?
Kann man so sagen, nur dass man jetzt, glaube ich, nicht so gern in die Schule gegangen ist wie auf dem Trainingsplatz. Ansonsten, ja, wie gesagt, geht es darum, dann erstmal alle kennenzulernen, eine Einheit zu werden und peu à peu reinzukommen.
Ist vieles neu hier bei Dynamo, unter anderem der Trainer ist auch neu. Was hast du jetzt für einen ersten Eindruck von ihm?
Ja, der erste Eindruck ist gut, ne? Sehr ehrgeizig, bodenständig, da hat man schon Lust auf mehr. Ist jetzt ein Tag vorbei und nach wird es dann immer besser.
Erklär uns mal, was hat den Ausschlag gegeben, hierher zu kommen zu Dynamo Dresden?
Also ich glaube nicht, dass man da eine allzu große Erklärung braucht. Dynamo ist für mich das Nonplusultra einfach der Liga. Die Gegebenheiten sind wirklich erst maximal zweitklassig. Die Fans sind wirklich einzigartig. Es ist einfach diese Ambition, dieses Feuer. Die Ambitionen vom Verein haben sich mit meinen komplett gedeckt und hatte die Möglichkeit dann auch hier mehrere Jahre zu verbringen. Und ich habe mich genau in meiner Karriere, genau zum jetzigen Zeitpunkt, genau richtig gefühlt für Dynamo. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Habe ich nicht irgendwie lange gebraucht eigentlich.
Kann ich mir vorstellen. Merkt man ja auch schon, wenn man hier den Zuspruch merkt, oder? Kein Testspiel oder irgendwas, sondern die Leute gucken euch einfach nur mal beim Training zu.
Ja, das ist tatsächlich richtig gut. Gibt nicht viele Vereine in der dritten Liga, die das haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich komme von Rot-Weiß Essen, da war es natürlich auch so. Auch eine unfassbar gute Fankultur. Ich habe natürlich mindestens genauso Gutes in Dresden erwartet und es wurde auch bestätigt.
Ja, macht einen guten Eindruck, der Vinko Schapina. Und ich glaube, auf den kann sich Dynamo befreuen. Haben ja auch dort jemanden gebraucht im defensiven Mittelfeld.
Absolut. Mein Bild, Dynamo-Bild der bisher Tatsache kurzen Saison, ist ja das Foto, ja, wo die 6 Neuzugänge stehen. Und Tim Schreiber hat mal irgendwie erkannt, dass Schapina der ganz Große ist, hatte ich mir dann irgendwie gedacht. Und ich musste dann erstmal gucken, wer ist denn der Kleine, der daneben steht? Das war dann Jan-Hendrik Marx, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das ist, wie sie da so alle aufgereiht standen und der kleine Marx dort stand, das fand ich dann doch fast schon niedlich.
Mir hat einer geschrieben, das ist der Tabellenverlauf der ersten 6 Spieltage ab.
Ich gesagt, das ist auch stark.
Das ich ist gesagt, stark. Am 4. Spieltag gibt es also eine Heimniederlage.
Gegen wen? Gegen Ferl oder was?
Ich weiß es nicht. Ja, war interessant.
Spielplan kommt Anfang Juli.
Erste oder zweite Juliwoche müssen wir ja warten auf die erste und zweite Liga. Danach wird die dritte Liga kommen. Und wahrscheinlich startet Dynamo mit einem Auswärtsspiel. Das hängt damit zusammen, weil ja am 25. August, das ist der dritte Spieltag, das Supercup-Finale der Frauen hier in Dresden stattfindet. Damit ist ein Start mit einem Auswärtsspiel wahrscheinlich, es sei denn, Dynamo bestreitet das zweite und dritte Spiel dann jeweils auswärts. Das ginge auch, aber ich glaube, so wie es momentan sich abzeichnet, ist der Start mit dem Auswärtsspiel wahrscheinlich. Hat es lange nicht gegeben, aber diese Saison könnte das so sein. Wir machen mit den Neuverpflichtungen weiter. Lukas Böder, du hast ihn schon angesprochen.
Ja, finde ich wirklich einen sehr, sehr soliden, überzeugenden Transfertyp, der alles mitbringt. Ich fühlte mich da an die Worte von Thomas Prendl, Dynamos neuem Sportchef, erinnert. Wir brauchen Leute, die dritte Liga kennen und beherrschen. Finde ich zwei schöne Verben. Kennen und beherrschen.
Kann er. Ich würde mal sagen, die Zeile, wenn alles perfekt ist, trifft auf dich gerade zu, oder?
Boah, weshalb jetzt genau?
Ach, na Mensch, neuer Verein, neuer Arbeitgeber, privat darf man ja dem Post auch glauben, dass alles perfekt ist. Ja. Die Sonne lacht, du strahlst.
Ja, nee, passt schon. Nein, passt schon. Auf jeden Fall privat und beruflich läuft gerade alles ganz gut. Wir freuen uns auf beide Herausforderungen so ein bisschen. Wir sind Feuer und Flamme. Hoffen jetzt, dass wir jetzt hier schnell ankommen. Dass der Start gut hier funktioniert mit dem Verein, mit der Mannschaft. Und dann privat wird es auch aufregend und da freuen wir uns auch drauf, ja.
Ich hoffe doch sehr, Dresdnerin oder Dresdner wird das Neugeborene, oder? Oder sagt ihr da, nee, wir wollen da...
Es wird hier im Uniklinikum wahrscheinlich zur Welt kommen. Ist eine kleine Dame, die auf die Welt kommen wird und freuen wir uns drauf. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Also da ist man auch ein bisschen aufgeregt, oder?
Ja, noch geht's. Also man realisiert es noch nicht so ganz so dolle. Wir sind jetzt so, glaube ich, in der 19. Woche. Ich glaube, das wird jetzt von Woche zu Woche ein bisschen aufregender und ein bisschen ernster. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir dann jetzt jetzt bald eine Wohnung haben und dann da ein bisschen zur Ruhe kommen, wird es von Woche zu Woche intensiver und aufregender. Und wir sind beide extrem gespannt, wie es wird.
Und aufregend ist es, glaube ich, auch, wenn man irgendwo neu ankommt. Beschreib mal die ersten Tage, die ersten Trainingseinheiten.
Ja, definitiv ist immer aufregend, ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt schon so ein paar Stationen erlebt. Dementsprechend geht das mit der Aufregung, aber trotzdem alles Neue ist halt wieder kennenlernen. Sind neue Begebenheiten, sind neue Mannschaftskollegen, neuer Trainer. Muss man versuchen, viel aufzusaugen die ersten Tage. Aber macht halt auch immer wieder Spaß. Du hast halt neue Reize, du hast neue Mitspieler, von denen du neue Sachen lernst, abgucken kannst und so. Und dementsprechend ist das natürlich dann schon eine interessante und intensive Zeit, so der Anfang, ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so das Feedback auf deine Verpflichtung war hier sehr, sehr positiv. Alle haben gesagt, erfahrener Drittligaspieler, bringt auch schon ein bisschen was mit, weiß, wie die Liga funktioniert. Und da gab es auch Feedback von den Kollegen, die gesagt haben, schön, jetzt nicht mehr gegen ihn, sondern mit ihm zu spielen. Also die Vorfreude auf dich ist groß.
Ja, freut mich. Also ich habe es jetzt nicht wirklich verfolgt, aber ich glaube, ein paar Gegner hatte ich ja schon. Dementsprechend ist man da, glaube ich, schon froh, dann einfach jetzt ein Partner zu sein. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich glaube, dass es schon halt passt, dass ich die Liga ganz gut kenne, aber dass ich auch Lust habe, auch die Liga so ein bisschen zu bestimmen mit der Mannschaft. Dementsprechend denke ich, passt das schon ganz gut. Und bin froh, hier zu sein. Mit der Erfahrung von mir im Rücken so ein bisschen und jetzt aber trotz alledem auch jetzt hier diese Herausforderung, trotzdem war es auch was Neues für mich, so dass ich da auch wieder neue Herausforderungen habe und weiter an mir arbeiten kann, nochmal weiter reifen kann, besser werden kann und deswegen passt das schon ziemlich gut, ja.
Du hast gesagt, du hast schon ein paar Wechsel mitgemacht und trotzdem ist es, wir haben es auch gerade Tim schon gefragt, vielleicht ganz gut, dass du jemanden hast, der mit dir gemeinsam gewechselt ist quasi?
Ja, tatsächlich hatte ich ja mit Tim sogar in Halle eine kurze Zeit zusammen. Dementsprechend haben wir jetzt sogar in zwei Vereinen schon ein bisschen zusammengespielt. Definitiv ist es ganz gut, ne? Ich glaube aber trotzdem, wir wären jetzt auch beide alleine zurechtgekommen. Man findet jetzt auch immer in der Fußballmannschaft relativ schnell seine Leute, die halt zu einem passen. Ich glaube, die Mannschaft ist total homogen, ist eine relativ junge Truppe, wo wir jetzt einfach viel schnell sich connecten wird und jeder seine Ansprechpartner finden wird und und dann wird die Atmosphäre und dann, ja, sagen wir mal, die Siege dann natürlich auch generell da viel zu beitragen, dass dann Mannschaftsgefüge entsteht halt. Ne?
Jan-Hendrik Marx ist für die rechte Abwehrseite geholt worden, kommt aus Braunschweig.
War ich am Anfang überrascht zu dem Zeitpunkt der Verpflichtung, machte dann immer mehr Sinn, als dann ein Innenverteidiger nach dem anderen Dynamo verlassen hat, habe ich dann Claudio Kammerknecht so vor meinem geistigen Auge von der rechten Position nach innen wandern sehen und als dann Jan-Hendrik Marx kam, dachte ich, genau so wird es werden, Kammerknecht wird vielleicht seine Position jetzt in der Innenverteidigung kriegen, Marx vielleicht auf rechts, kann natürlich rechts auch offensiver spielen und dann war ich aber überrascht, als die Schlagzeile kam, Elversberg sei an Kammerknecht dran, da dachte ich, ach, das ist also der tiefere Sinn. Marx ist jetzt schon mal die sichere Bank für hinten rechts, vielleicht mit Paul Lehmann als Backup. Und Claudio Kammerknecht verlässt den Verein, aber dem soll ja jetzt nicht so sein.
Nee, David Fischer hat gesagt, der ist da. Und ich habe ihn am Sonntag auch bei besser Laune gesehen.
Nee, David Fischer oder Claudio Kammerknecht.
Also von daher hoffen wir mal, dass Claudio, der alles kann.
Der kann vielleicht auch Poker, ne? Wer weiß. Spaß beiseite. Stand jetzt. Und das hat ja der David Fischer in der PK auch, wie ich fand, überzeugend rübergebracht. Bleibt Kammerknecht. Und ich glaube, wäre auch gut, wenn er bleibt.
Definitiv.
Also jetzt mal aus Dynamo-Sicht, wenn es darum geht, auch gewisses Grundpotenzial in der Mannschaft zu haben.
Auch jemand, der schon eine Weile da ist, der hier die Mechanismen kennt. Und von daher ist das sehr, sehr gut. Dennis Duhr kommt von der zweiten vom Hamburger SV. Innenverteidiger.
Ja, und damit hast du alles gesagt. Ich habe ja vorhin schon ein Wort gesagt zu ihm. Muss man einfach abwarten, wie gut er ist, wie weit er ist. Aber er wäre jetzt auch nicht der Erste, der dann am meisten überrascht, weil man auch am wenigsten Erwartungen an ihn hat.
Ja. Ne? Kuba Lewald beispielsweise hat ja damals auch gut durchgestartet und hat ja auch Werbung in eigener Sache betrieben, ist jetzt gegangen zum SV Sandhausen. Ja, und Aljas Chazar, das war der Erste, der hat auf jeden Fall Drittliga-Erfahrung, die bringt er mit, reichlich davon, der ist mit allen Wassern gewaschen.
Was halt auch auffällt, das hat David Fischer ja schon zum Ende der vergangenen Saison immer wieder gesagt, dass die Mannschaft ein bisschen mehr Körperlichkeit braucht und das sieht man den Transfers jetzt schon an. Also mit Chazar und Schapina hat man jetzt eine Mitte, da will ich jetzt Paul Will nicht nachträglich zu nahe treten, aber ich glaube, da ist jetzt noch mehr Körper da, um es mal so auszudrücken. Und von daher, wir sind jetzt Ende Juni, Anfang Juli, sind das 6 Transfers. Wenn man mal eingedenk der Tatsache, dass wir sehen, dass Ende August garantiert noch 1 bis 2 kommen, finde ich jetzt Dynamo
erstmal soweit gar nicht schlecht aufgestellt, weil wir müssen ja auch sagen, es gibt 6 echte Neuzugänge und dann gibt's ja 2, 3 Leihspieler, die ja auch wieder zurückkommen und so quasi Neuzugänge sind.
Und Oliver Batista Meyer für dich ein Neuzugang?
Ich denke schon, absolut. Ich wollte, hätte ihn jetzt auch ungefragt, hätte ich ihn genannt. Also auf ihn bin ich am meisten gespannt. Klar. Wobei ich sofort ein Déjà-vu hatte.
Ich auch. Ich, na, du ja nicht, du hast ihn ja nie gesehen.
Aber mein,
dachte, der
aber
macht
mein,
den Tino Meyer aktuell, der läuft erstmal.
Nee, mein Déjà-vu war eher, als Oliver Batista Meyer zuletzt nach Dresden zurückkam, zu einem Trainingsstart, ich glaube, das war im Januar, rannte er auch erstmal Runden, weil, und dann kam es als Begründung, er hat noch Trainingsrückstand, genau. Und da dachte ich, das habe ich da alles schon mal gehört. Wobei, das mag diesmal wirklich so sein. Mein Kollege Timo Eimert, der das für sächsische.de den Trainingsstart mit begleitet hat, hat mir erzählt, der Oliver Batista Meyer hätte eine feste Rückennummer, die 7. Und das ist wiederum, ich mag ja so kleine Indizien.
Wer trägt auch die 7? Wer trägt die legendärste 7 auf der Welt?
Cristiano Ronaldo.
So, da sind wir wieder bei Cristiano. Vielleicht hat er sich von dem adaptiert.
Und das will ich damit, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte aber sagen, wenn er jetzt schon eine einstellige Rückennummer kriegt und auch eine neue Rückennummer, als er vorher hatte, wird er jetzt nicht wieder ausgeliehen oder sogar einen Vertrag aufgelöst, sondern ich glaube, Thomas Stamm, und dann sind wir dann ja vielleicht dann fast beim Dynamos Trainer, wird fest mit ihm planen. Und ich glaube, der Thomas Stamm bringt alles mit, um so einen jungen, talentierten, hoch ausgebildeten Spieler nochmal auf ein neues Leistungslevel zu führen. Also für mich ein klarer Neuzugang und vielleicht, Jens, ist das der Königstransfer.
Ja, möglicherweise. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für Thomas Stamm, die der gerne annehmen will. Ich will den Oliver Batista Meyer dorthin biegen, wo ihn Dresden braucht. Und bei OBM merkst du ja, das ist ein Trainerspieler. Also mit manchen Trainern kommt der gut klar, Ferl beispielsweise. Und mit manchen klappt es eben überhaupt nicht. Ich glaube, Zuckerbrot und Peitsche ist bei dem ganz, ganz wichtig. Den musst du aber auch handeln können. Und dem musst du auch mal das Gefühl geben, hey, wir setzen auf dich. Ich glaube, das braucht er. Also ist so mein Gefühl von außen. Kann ich auch komplett falsch liegen.
Ich spreche nicht immer gerne über einzelne Spieler, aber ich erwarte das Gleiche von ihm wie von allen anderen Spielern, dass er sich reinhaut, dass er seine Qualitäten, und die hat er unbestritten, dann auch mit Ball auf den Platz bringt und sich so in die Gruppe integriert wie alle anderen auch.
Jetzt soll man ihm mal die Chance geben. Im Januar, müssen wir ja ganz ehrlich sagen, hatte er keine Chance.
Er sollte gar keine haben. Wie wir ja im Nachgang alle erfahren haben, war das ja nie Teil des Plans, dass er integriert wird, sondern es war nur Teil des Plans, mit ihm ein Geschäft zu machen.
Richtig.
Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es war so.
Janja Barkowski, das war ein Missverständnis, muss man so sagen. Gestern ist die Trennung bekannt gegeben worden, Vertrag wurde aufgelöst. Ich denke, die Wege werden nach Cottbus führen. Dort hat es gut funktioniert und ich glaube, dort wird es auch hingehen.
Aber wenn man das mal rückblickend betrachtet.
Halbzeit in Köln ist ihm zum Verhängnis geworden.
Und ich sag mal so, ne, der hatte ja in Halle, wo er vorher gespielt hat, eine gute Saison gespielt. Und als Dynamo ihn damals verpflichtet hat, fand ich das ja auch einen guten Drittligatransfer, weil wer so eine statistischen Daten aufweist, warum nicht? Dann kam aber Markus Anfang. Da hatte nur dummerweise Schabakowski schon einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben und der konnte offenbar mit dem Typen generell schon wenig anfangen. Und dann kam es die eine Halbzeit gegen Viktoria Köln, ne?
Ja.
Und die war dann schlecht und damit war es durch. Wobei man halt auch sagen muss, ich glaube, der Jan Schabakowski hat auch viel dazu beigetragen, dass es am Ende nicht geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und noch ein Wort zu Julius Hoffmann, der war ja schon ausgeliehen an der SV Babelsberg, auch dort der Vertrag aufgelöst worden.
Da finde ich eher spannend, wenn das mal den Vertrag auflöst, ja, aber dass er zum ersten FC Magdeburg zweite Mannschaft geht, das fand ich jetzt durchaus ungewöhnlich.
Ja, ist auf jeden Fall überraschend. Da geht's nicht mal in die Regionalliga, da geht's
wobei
in die Oberliga.
Noch ungewöhnlicher, ich meine, wir hören uns ja zum ersten Mal wieder jetzt seit dem Saisonende und zuletzt haben wir über den Sachsen-Pokalspiel-Sieg geredet und hatten zum Beispiel über einen jungen aufstrebenden Spieler namens Emil Zeil gesprochen, der dort gespielt hat, der jetzt in die Regionalliga zum ersten FC Düren wechselt.
Ja.
Und noch einen Mitspieler mitgenommen hat aus der A-Jugend, ne? Mit dem Matthias Wetschka, der jetzt ja in der A-Jugend auch zu den besseren Spielern gehörte. Das hat mich schon stutzig gemacht, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich will da überhaupt keine Wertung abgeben, aber ein junger Mann, der von Heiko Scholz den Weg zu den Profis gezeigt bekommen hat, jetzt kommt mit Thomas Stamm in bekennender Nachwuchsversteher, Nachwuchsförderer. Und
das
dann
ist davor ein Fehler gemacht worden.
Und dann wechselt der Emil Zeil nach Düren. Ja. Nee, gar nichts gegen Düren.
Nö.
Dort wird sicherlich ein guter Ball gespielt. Ich fühlte mich ein bisschen an Franz Pfanne erinnert, der damals nach Rödinghausen ging, wo wir auch alle gelacht haben. Aber Rödinghausen ist ja in der Regionalliga West, glaube ich, wo die spielen. Ja. Ist das eine gute Adresse? Und vielleicht ist der erste FC Düren auch eine sehr gute Adresse. Aber dass der Emil Zeil den Schritt geht, für mich als Außenstehender in dem Fall, mich absolut stutzig gemacht.
Franz Pfanne, jetzt bei Hansa Rostock. Habe ich auch so zweimal hinschauen müssen. Im Frühjahr, wo der gesagt hat, Mensch, fühle mich so wohl. Die U23 von Borussia Dortmund ist genau mein Metier. Da weißt du, was du auf solche Sätze geben musst. Das ist dann ganz schnell vergessen. Noch ganz kurz, bevor wir über Thomas Stamm reden, der jetzt immer schon mal angesprochen wurde. Wie siehst du aktuell, hast schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du Dynamo ganz gut aufgestellt siehst für den aktuellen Zeitpunkt. Wie siehst du das Spielermaterial der Sportgemeinschaft?
Das Spielermaterial, ich glaube schon, dass Dynamo für den Zeitpunkt gut aufgestellt ist und noch generell. Ich glaube, da sind ein paar individuelle Spieler und Einzelkönner dabei, die nach wie vor herausragend sind für die dritte Liga. Und da zähle ich Oliver Batista Meier mit dem, was er kann und was er gezeigt hat, ausdrücklich mit dazu. Außerdem Niklas Hauptmann. Ich würde auch Tim Schreiber gehobenes Drittliganiveau, also Niklas Hauptmann hat nicht gehobenes Drittliganiveau, der hat
Zweitliganiveau.
Tim Schreiber gehobenes Drittliganiveau. Ich finde auch ein Tom Zimmerschied hat eine sehr, sehr gute Drittligasaison gespielt. Ja. Ich finde auch Jakob Lemmer hat immer wieder mal herausragende, nicht Spiele, sondern Phasen Momente in Spielen gehabt. Aber auch da gilt es, das vielleicht zu stabilisieren. Wir haben Claudio Kammerknecht ja auch, Kewin Park hinten links, ist auch ein sehr, sehr solider Mann für die dritte Liga. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon 6, 7, 8 Namen Bünning genannt. Lars Bünning ist noch da. Also insofern, die Neuzugänge haben wir ja auch schon einige besprochen. Also das sind genügend da und ich glaube Mitte, Ende August kommen noch diese 1, 2 vermeintlichen Topspieler, auch wenn man die Erwartungen vielleicht jetzt schon von vornherein gar nicht so hoch hängen sollte, dass die dann alles reißen. Ich glaube, es braucht ein bisschen was noch in die Breite. Und
Stürmer, Offensive
und, es braucht und
Linksverteidiger.
Robin Meissner haben wir vergessen. Den will ich jetzt gerne auch nochmal nennen, Jens, weil du wirst mich irgendwann vor dem 1. Augustwochenende drauf ansprechen und da will ich dann nicht unvorbereitet sein.
Du auch bist von heute Robin, unvorbereitet.
Auch von Robin Meissner, glaube ich, können wir einiges erwarten, weil der letztes Jahr deutlich unter Wert geschlagen wurde, weil er wenig bis falsch eingesetzt wurde.
Also Thomas Brendel sucht auf jeden Fall noch, hat noch ein bisschen Zeit.
Wir sind natürlich dran und diverse Positionen noch zu besetzen. Schlussendlich brauchen wir ein gutes Gefühl oder auch diejenigen, die wieder in Frage kommen, müssen uns auch ein gutes Gefühl geben. Und schlussendlich müssen wir da gemeinsam dann überzeugt sein, dass dann Transfer auch richtig ist. Nur der Trainingsauftakt ist für uns jetzt nicht die Maßgabe, noch schnell Verpflichtungen zu tätigen. Und da lassen wir uns jetzt ein paar Tage vielleicht auch mehr Zeit. Ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht erwartet, alle 2 Tage was zu hören oder alle 3 Tage was zu hören. Aber für uns ist es wichtig, einfach ein gutes Gefühl zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen und schlussendlich davon überzeugt zu sein.
Ich glaube, das Gerüst steht erstmal. Das Gerüst für den neuen Coach, für Thomas Stamm. Wie fandest du seine Präsentation am letzten Mittwoch?
Da war ich ja schon am Walchsee, hab das nur ein bisschen aus der, also hab Tatsache, glaube ich, 2, 3 Social Media Töne mir angehört, also nicht die komplette Pressekonferenz gesehen, fand aber das bestätigt, was ich so mir so erwartet hatte, bodenständig, fokussiert, selbstbewusst, aber auf eine gewisse Weise, ja, verbunden mit einer gewissen Demut. Also jetzt nicht, ich komme jetzt, ich kann das, ich mache das, sondern ich komme jetzt, ich kann das, aber ich bin kein Wundermann.
Und auf jeden Fall.
Also sehr, sehr sympathisch und ja, muss man mal gucken, ob das jetzt, wie man so schön sagt, funzt.
Ich sag auch mal so, wer bei der ersten Pressekonferenz, also bei der Präsentation versorgt, also da kannst du eigentlich sagen, um Gottes Willen, was soll das nur werden? Also
kenn ich aber jetzt auch niemanden. Da sind es ja die Zwischentöne, die kleinen und das fand ich, hat alles gut gepasst. Ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck jetzt vom ersten Training, weil in echt jemanden zu sehen ist ja immer noch mal sehr was anderes.
Sehr
gut,
sehr angenehm, wirklich kein Sprücheklopfer, das merkt man ganz deutlich. Man merkt auch manchmal, ja, Schweizer, also auch bedächtig, aber durchaus selbstbewusst, weiß auch, was er kann, strahlt auch etwas aus und auch was du so aus dem Umfeld hörst, alle sehr überzeugt, alle freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Also ich glaube schon, dass er einen klaren Plan hat. Diesen Plan muss er natürlich jetzt umsetzen, aber eine Stunde ging das Ganze. Also der hatte auch was zu erzählen. Er hat zum Beispiel auch ein bisschen erzählt über seinen Bezug zur SGD. Auch das war sehr interessant.
Die Spiele, wo ich im EDO23 war, das war sicherlich so, dass das zwei schon sehr, sehr prägende Momente sind. Und Dynamo ist ja schon sehr bundesweit, wenn man jetzt Deutschland nimmt. Aber ich glaube, auch in der Schweiz gibt es immer wieder auch Anhänger. Man hat Berührungspunkte. Also man spürt diese Wucht, diese Kraft des Vereins. Ich sage jetzt mal, losgelöst von Dresden extrem. Ich habe in Freiburg auch jemanden kennengelernt, der, ja, glaube ich, alle 2 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier hochfährt aus Freiburg, weil er einfach den Verein über Jahre so verfolgt, so liebt. Und ja, da gab es sicherlich immer mal wieder Berührungspunkte. Aber natürlich waren die zwei Spiele, die man hier mit der U23 hatte, sehr eindrucksvoll, ja, sehr auf Augenhöhe, was das nach dem Spiel, vor dem Spiel anbelangt. Also eine sehr gute Atmosphäre.
Ja, Saisonziel war auch so eine Frage. Die wird immer wieder jetzt aufploppen. Sie werden es anders machen als in der Vorsaison. Ich glaube, keiner wird sagen, wir wollen am Saisonende aufsteigen. Auf der anderen Seite, Tino, klar kannst du jetzt sagen, das war vielleicht ein Fehler. Ich fand das keinen Fehler. Man muss sich hohe Ziele stecken und man kann manchmal auch an einem hohen Ziel scheitern. Klar wirst du dann dafür kritisiert, aber sollst du jetzt sagen, wir wollen Elfter werden oder wir schauen von Spiel zu Spiel? Ich glaube, das werden sie machen. Oder wie es eben Thomas Stamm gesagt haben, wir haben natürlich Ambitionen und wollen erfolgreich sein. Ist auch ein gutes Mittel.
Grundsätzlich sind alle Leute, die hier oben sind, habe ich alle Verantwortlichen, die ich in den letzten Tagen, Wochen erlebt habe, die sind maximal ambitioniert. Ist trotzdem immer die Frage, transportiert man das mündlich nach außen oder ist es einfach was man jeden Tag vorlebt? Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, nicht davon zu sprechen, ambitioniert sein zu wollen, dem Verein vorne oder vorwärts bringen zu wollen, sondern einfach das jeden Tag zu leben. Und da weiß ich, dass ich das mache und habe ganz, ganz viele, eigentlich alle hier im Umfeld so wahrgenommen, die letzten Tage, die das auch wollen. Und dann, glaube ich, sind alle hier oben so ambitioniert, dass wir sehr, sehr erfolgreich sein wollen nächste Saison.
Also um das nochmal ganz klar zu sagen, und da bin ich voll bei dir, das war überhaupt kein Fehler in der letzten Saison, vor der letzten Saison zu sagen, wir wollen aufsteigen. Das war absolut richtig und nicht nur, weil es in der damaligen Situation nach dem letzten Spieltag, wenn wir uns daran zurückerinnern, atmosphärisch wichtig war, um die Leute mitzunehmen. Denn es war auch absolut inhaltlich richtig und es war auch absolut gerechtfertigt. Alles andere wäre doch Rumeierei gewesen. Das war vollkommen richtig zu sagen, wir wollen aufsteigen, weil die Mannschaft war dafür da, der Plan war dafür da. Und wie gesagt, die sind ja jetzt nicht aufgestiegen, weil sie gesagt haben, wir wollen aufsteigen. Das hatte ja andere Gründe. Und was jetzt diese Saison angeht, finde ich auch vollkommen richtig, dass niemand sagt, wir wollen aufsteigen, weil die Mannschaft so bis jetzt nicht aufgestellt ist, dass man das so sagen kann. Unabhängig von allem, das hat Markus Anfang ja in der vergangenen Saison immer wieder mal gern gesagt, wer bitteschön möchte nicht aufsteigen? Auf die Frage nach dem Saisonziel wird ja niemand sagen, naja, wir würden, wenn wir Fünfter wären, wäre es super, aber aufsteigen wollen wir nicht. Wenn wir am Ende unter den besten zwei stehen, werden wir verzichten. Ist ja absoluter Nonsens. Und natürlich von den 20 Mannschaften dritte Liga, ich glaube, da liebäugeln 8 bis 10 damit und 5 aber rechnen fest damit. Ich glaube nicht, dass Dynamo nicht zu den 5 gehört, aber an Platz 6 oder 7 dann kommt und schon damit rechnet, wenn alles gut geht, dass sie natürlich oben mitspielen wollen. Aber absolut.
Und das hast du auch.
Und das ganze Umfeld, ambitioniert.
Das ganze Gefühl.
Ja, das wird, also dafür ist der Etat einfach da, dafür ist der Verein groß genug, dafür sind die Rahmenbedingungen da und das gibt die Mannschaft auch jetzt alle mal her, um, sage ich mal, in der Top 6 auf jeden Fall mitzuspielen.
Weil du Markus Anfang gerade erwähnt hast, Stamm und Anfang konnten auch ganz gut, haben ein gutes Trainerverhältnis gehabt und ich glaube, er wird ihn auch mal anrufen, wenn er jetzt so ein paar Tage, Wochen hier in Dresden verbracht hat, hat er so ein bisschen durchklingen lassen am letzten Mittwoch.
Das ist sicherlich was, wo ich mich ja die nächsten Wochen sicherlich mal noch mit ihm austauschen möchte, aber finde es gut, dass ich hier meine Eindrücke sammle, meine eigenen Eindrücke sammle, aber hatten eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis vor dem Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel. Waren viel Emotionen drin, war man nicht immer gleicher Meinung, auch mal kurz nach dem Spiel nicht immer gleicher Meinung. Ich finde, das gehört dazu. Sehr angenehmer Austausch, der da war, aber hatten jetzt keinen Kontakt von beiden Seiten.
Ja, und das kann ja nur hilfreich sein, um einfach mal auch den einen oder anderen Fallstrick, den es in Dresden garantiert liegt und wo Markus Anfang rückblickend sagt, ja, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich vielleicht das oder jenes anders gemacht. Oder als Markus Anfang richtig begriffen hat, wie Dynamo funktioniert, da waren halt dummerweise schon 4 Monate rum und das kann er dem Thomas Stamm ja schon mit auf den Weg geben und dazu, denke ich, wird das auch sein unter Trainern. Und das wiederum kann ja Dynamo und dem Saisonziel ja nur helfen.
Warum man Stamm geholt hat, ist, glaube ich, auch, weil er, du hast es vorhin bei Emil Zeil so schön gesagt hat, weil er mit jungen Spielern kann, damit es dort keine Versäumnisse gibt. Damit auch, ich glaube, der Nachwuchs noch enger an die erste Mannschaft rangeführt hat. Das haben wir auch gesagt, das war so ein bisschen ein Versäumnis der letzten 1-2 Jahre. Man hat zwar auf die Jungen immer mal im Trainingslager gesetzt, aber danach war es dann eben vorbei.
Da die nächsten Wochen, die nächsten Monate so im Austausch zu sein, dass wir es gemeinsam hinkriegen, über die nächsten Monate auch, dass wir es gemeinsam hinkriegen, haben Jungs da so ranzuführen, dass sie, das eine ist immer fußballerisch, das andere ist aber auch, und das ist zum Beispiel was, was wir in der Vorrunde jetzt in der Saison, wo die U23 abgestiegen ist, extrem gemerkt haben, physisch auch bereit sind. Dann geht es gar nicht um Verletzungen, aber einfach dritte Liga bestehen können. Da ist die Schnittstelle, finde ich, eminent wichtig, dass wir es hinbekommen, Jungs so zu entwickeln, so ranzuführen, so im Austausch zu sein, dass die Jungs spüren, hey, die Tür ist offen, das ist unsere Aufgabe. Ich kann sagen, sie ist immer offen. Wenn ein Spieler gut trainiert, wird er das immer honoriert bekommen. Das kann mal sein mit einer Kadernomination, das kann sein mit Spielminuten. Trotzdem ist es auch wichtig, glaube ich, nicht nur bei jungen Spielern, dass man manchmal auch ein gewisses Durchhaltevermögen hat. Ich glaube, auch das gehört zu einem Entwicklungsprozess dazu. Ich könnte jetzt hier einige Beispiele nennen aus den letzten Jahren, auch Spieler, die mit unter anderem in Champions League Finals gestanden sind in den letzten Jahren, die ich ein oder mehrere Jahre mit begleiten konnte. Die haben in ihrer Jugend, respektive in dieser Schnittstelle in den Profibereich, auch nicht immer sofort gespielt. Und ich glaube, da geht es auch darum, ja, dass wir so im Austausch mit den Jungs sind, dass sie das ein Stück weit verstehen. Trotzdem, und das ist mir wichtig, auch spüren, hey, wenn sie gut sind, wenn sie vielleicht sogar besser sind wie andere, dass die Tür offen ist, dass sie nicht zu ist, weil also ich streue mich nicht gegen Qualität, die aus dem Nachwuchs kommt, sondern sind da, glaube ich, grundsätzlich offen. Und die ersten Gespräche waren gut und habe von daher ein sehr, sehr gutes Gefühl, was das betrifft.
Da bin ich jetzt gespannt, wie gut Thomas Stamm das gelingt. Wenn du den Strich jetzt ziehst unter die Vorstellungspressekonferenzen, unter die ersten Trainingstage, dann sind das natürlich jetzt alles Absichtserklärungen und auch Überzeugung. Aber in Dresden und nicht nur in Dresden, aber vor allem in Dresden wird abgerechnet auf dem Platz und am Tabellenstand. Und dann erweist sich, ob ich Vertrauen in meinen Nachwuchsmann habe und ob die Jungs aber auch soweit sind. Weil das würde ich gerne, Markus, anfangen, insofern in Schutz nehmen. Es nützt halt auch nichts, um öffentliche Bedürfnisse zu befriedigen und dann 3 A-Jugendliche aufzubieten, die aber der Aufgabe nie gewachsen sind. Da tut man vor allen Dingen den Spielern ja gar keinen Gefallen.
Da ist dann hier definitiv auch im eigenen Stadion immer schön Druck auf den Kessel. Thomas Stamm, ähnlich wie so mancher Neuzugang, kennt die dritte Liga. Das sicherlich auch nicht von Nachteil und hat mit der U23 vom SC Freiburg natürlich auch immer schönen und attraktiven Fußball spielen lassen. Das erwartet man von ihm auch hier in Dresden.
Also ich saß schon natürlich jetzt auch an der Tafel und man schaut, was für Spielertypen hat man. Viel aus dem 4-3-3 spielen lassen über die letzten Jahre, dieses vergangene Jahr, aber ganz viel aus dem 3-5-2. Und ich glaube, da wird es wichtig sein in Gesprächen, aber vor allem auch die Eindrücke aus den ersten Trainings. Ja, es ist eine klare Idee da, in welche Richtung das gehen kann. Dann soll es unbedingt variabel sein. Ich glaube, das hat man die letzten Jahre, auch in dem Jahr, wo man jetzt abgestiegen ist, gerade in der Rückrunde, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, bin jetzt nicht so ein Freund von Ballbesitz. Phasen. Also ich habe gerne den Ball, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Ballbesitz gibt mir was, aber durch den Ballbesitz Kontrolle, viele Torchancen kreieren können. Und ich glaube, das ist uns in der Rückrunde jetzt auch in einem nicht so erfolgreichen Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und dann unbedingt sehr variabel, so dass es schwierig ist, uns zu pressen, schwierig ist, uns auszurechnen. Und ja, wenn man jetzt nur die 2 Spiele nimmt, hier in Dresden mit der U23 in beiden Jahren, glaube ich, ja, haben wir uns nicht damals so schlecht verkauft mit der U23. Und ich habe auch die Überzeugung, dass wir diese Qualität in der Truppe haben, das gemeinsam rauszuarbeiten und einen sehr dominanten, zielstrebigen, weil ja, Ballbesitz in der Zone, wo es nicht spannend ist, ist einfach nicht interessant, aber sehr, sehr dominant probieren zu agieren und dann, glaube ich, wird sich das die ersten Testspiele, vor allem dann auch die ersten Wochen rauskristallisieren, wo es hingeht.
Von daher, das haben wir ja schon in der vergangenen Saison am Ende oft immer wieder gesagt, ein sehr, sehr guter Transfer, wenn man sich auf der Trainerposition neu aufstellen will und muss. Finde ich fast irgendwie so eine Art Idealbesetzung, ohne Thomas Stamm näher zu kennen, aber jetzt erst recht noch nach der PK. Ja. Er bringt alles mit, um in Dresden erfolgreich zu arbeiten. Und jetzt muss man einfach gucken, wie es läuft.
Er hat auch ganz offen darüber geredet, warum es eben in Freiburg mit dem Job von Christian Streich nicht geklappt hat. Und dann muss ich sagen, dann, wenn du dort nicht erster Trainer wirst, dann musst du natürlich auch sagen, okay, meine Zeit bei der U23 ist jetzt hier vorbei und dann ist für Ihnen sicherlich auch Dresden der nächste logische Step.
Ja, natürlich ein nächster Schritt. Es ist die gleiche Liga, wie ich es jetzt die letzten 3 Jahre hatte. Aber grundsätzlich einfach ein nächster guter Schritt, der, glaube ich, sich die letzten Monate, vielleicht auch die letzten 2-3 Jahre einfach nie so angefühlt hat. Jetzt hat sich so angefühlt, auch aus den Gesprächen raus, muss ich sagen. Und habe einfach extreme Vorfreude auf das Ganze, auf den Verein, weil ich so, wie ich die Leute jetzt die letzten Wochen wahrgenommen habe, ja, extrem viel Energie spüre.
Ja, was wäre gewesen, wenn er in Freiburg geblieben wäre? Dann wäre mit denen jetzt in die Regionalliga wieder runter und der ist jetzt irgendwie im in dem Verein, glaube ich, 9 Jahre gewesen oder so ähnlich, war mit den 2. in der 3. Liga, ist jetzt abgestiegen. Ja, wenn du als Trainer den nächsten Schritt machen willst, musst du dann natürlich den Verein auch mal verlassen, wenn du nicht Cheftrainer wirst der ersten Mannschaft. Und ich glaube, dann ist Dresden ein großer Schritt, aber keiner, den man nicht bewältigen kann, wenn man das nötige Rüstzeug mitbringt. Und das ist mein Eindruck jetzt nach den ersten Tagen, das hat er allemal.
Ja, hat sich mit Stefan Kutschke ausführlich auch unterhalten und war ja, glaube ich, auch einer, der gesagt hat, klar, den Kutschke brauchen wir weiter, kennt ihn bislang als einer, der gegen ihn agieren musste mit seinen Mannschaften. Und da hat er auch so ein bisschen was gesagt. Ich glaube, das kann schon funktionieren und sieht sicherlich auch in Kutschke jemanden, der ihm auch so ein bisschen neben Heiko Scholz sagen kann, wie das hier im Dynamo-Land so funktioniert.
Ich kann nur sagen, aus der Perspektive U23 gegen ihn zu spielen, schwierig. Also echt so, dass du dir echt immer wieder Gedanken gemacht hast, so gar nicht mal, weil du junge Spieler hast, sondern hey, wie kriegst du das verteidigt? Weil es einfach eine gewisse Wucht ist, jetzt losgelöst von seiner Identifikation auch. Und ja, waren da früh im Austausch, also Stefan und ich und dann auch mit dem Verein zusammen und mich gefreut, dass man da einen gemeinsamen weiteren Weg gefunden hat. Ich freue mich, ihn jetzt ein Stück weit besser kennenzulernen. Wir haben schon ein bisschen Berührungspunkte gehabt, jetzt ein paar Mal schon telefoniert, aber in Summe einfach damit ihm zu arbeiten, ihn kennenzulernen, als Mensch kennenzulernen, ja, mit ihm aber auch und mit den anderen Jungs, ja, so zu arbeiten, dass wir erfolgreich sein können.
Also Stefan Kutschke ist für mich auch absolut logisch und selbstverständlich, dass der Vertrag verlängert wurde. Aus ganz vielerlei Gründen und nicht zuletzt auch sportliche Gründe.
Bisschen was übers Privatleben hat er auch gesagt, kommt ja allein nach Dresden, ist Single. Und was mich wirklich komplett verwundert hat, nicht mal so ein Hauch Schweizerdeutsch kommt raus. Der spricht komplett Hochdeutsch. Auch dazu hat er so ein bisschen geäußert.
Vom Dialekt her, jetzt ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet. Meine Mama ist in Deutschland aufgewachsen, Papa in der Schweiz. Mich selber in Zürich geboren, dann im Raum Schaffhausen aufgewachsen. Und wenn man offen ist, glaube ich auch, was das anbelangt, Sprache, dann ja, ist es, glaube ich, völlig normal, wenn man über gewisse Jahre dann sehr grenznah auch lebt. Also ich würde sagen, es sind vielleicht Luftlinie von meinem Heimatort 1800 Seelendorf, 500-600 Meter Luftlinie an die deutsche Grenze. Also irgendwie auch immer in der Jugend immer wieder Berührungspunkte gehabt. Von daher ja, hat sich das, glaube ich, so hinentwickelt. Ertappt mich immer mal wieder, dass gewisse grammatikalischen Sachen nicht so passen aus dem Schweizerdeutsch raus. Aber in Summe glaube ich so, dass man mich hier ganz gut verstehen kann.
Klar, in Freiburg war die Nähe zur Heimat relativ groß. Das ist in Dresden ein bisschen anders. Aber ich glaube, es gibt sogar einen Direktflug von Dresden nach Zürich. Das ein oder andere Mal wird sicherlich Thomas Stamm auch im Flugzeug sitzen, wenn es denn mal einen freien Tag hier gibt. Jetzt wird er sich erstmal reinfuchsen. Bezieht ja auch im September eine Wohnung. Auch das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass der hier sesshaft werden will.
Und war ja auch schon eine Woche vor dem offiziellen Arbeitsbeginn da, wobei diese Vertragszeiten oder die Daten da in den Verträgen ja eher so einen formellen Charakter haben. Klar, dass ein Cheftrainer dann nicht zum Mittag der Vorstellungs-PK oder dass ein Geschäftsführer, ein Sportchef Thomas Brendel nicht zum 1.6. anfängt, sondern natürlich in dem Moment, wo er den Zuschlag kriegt, anfängt, alles für seinen neuen Verein zu tun.
Und außerhalb des Fußballplatzes ist er eher Team Meier als Team Umbreit, komplett sportlich, Kern Ski und Rad und macht da wirklich alles, was man so noch sportlich machen kann.
Ich fahre sehr leidenschaftlich und gerne Ski. Jetzt muss man hier ein bisschen schauen, wie das ist. Schneeverhältnisse, Berge. Im Winter sehr gerne Ski. Ich glaube, die Winterpause habe ich immer probiert zu nutzen. Ja, da ein paar Tage in den Bergen zu verbringen. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr gerne in den Bergen. Auch gerne am Meer, aber ich würde schon, wenn ich es bevorzugen müsste, immer die Berge bevorzugen. Jetzt losgelöst, glaube ich, von, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Einfach sehr erdend, sehr gerne in der Natur. Mach grundsätzlich gerne Sport, halt mich gerne fit, weil ich glaube, es gut tut, grundsätzlich sich zu bewegen und ja, bin sehr ballaffin, also gerne mal eine Runde Tennis spielen, wenn das passt. Ja, grundsätzlich sehr, sehr sportbegeistert, gerne auf dem Fahrrad, habe jetzt auf Anfang September auch hier in der Wohnung und wenn es jetzt nicht komplett in Strömen regnet, gerne auch mit dem Fahrrad unterwegs, weil bleibt dann nicht immer ganz so viel Zeit, aber grundsätzlich Freunde jetzt oft in der Nähe gehabt, Familie in der Nähe gehabt, es wird nicht mehr ganz so einfach sein, aber auch da glaube ich gerne mal ein Buch lesen, jetzt losgelöst vom Fußball, ein bisschen probieren, Momente zu finden, wo man sich erden kann und ich finde Sport ist immer ein guter Ausgleich dafür, kann auch mal nur eine Stunde sein zwischen den Einheiten oder nach einer Einheit. Ich glaube, das tut immer gut.
Na, das werden wir ihn mal demnächst mal befragen, wo da die absoluten Prioritäten liegen, ob er zum Beispiel schon mal Marathon gelaufen ist.
Wir hatten am Sonntag nach dem Training auch noch mal kurz mit ihm die Möglichkeit, 1:1 zu sprechen. Die hatten ja vor der ersten Trainingseinheit ein Frühstück. Da hat er übrigens nicht aufs Schweizer Frühstück zurückgegriffen. Heute ging's los mit der ersten Trainingseinheit. Zuvor gab's ein gemeinsames Frühstück. Beim Schweizer würde ich sagen,
Lieblingsfrühstück, so Müsli?
Ja, gab es tatsächlich nicht oder ich habe es nicht gefunden. So ein Birchermüsli gab es nicht, aber ja, sonst alles. Also das ist die Bedingungen, die wir hier haben, sind außergewöhnlich. Jetzt nicht nur, was es heute zum Essen gab, sondern ich glaube, die kompletten Rahmenbedingungen sind wirklich sehr außergewöhnlich und war uns wichtig, in einem guten, lockeren Rahmen reinzuschauen. Viele Jungs haben sich jetzt Donnerstag und Freitag nicht gesehen, weil sie einfach an unterschiedlichen Orten waren und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so nach einer langen Sommerpause sich trifft und frühzeitig ja, ein bisschen in den Austausch kommt.
Jetzt hat der Chef seine Mannschaft das erste Mal so richtig komplett gesehen. Was haben Sie für einen Eindruck gehabt? Was haben Sie der Mannschaft so mit auf den Weg in die Vorbereitung gegeben?
Ich habe eine kurze Besprechung gehabt, da wollte ich schon so ein bisschen vermitteln, was mir auch wichtig ist. Ich glaube, ist immer wichtig, dass die Spieler wissen, woran sie sind, weil am Ende des Tages wollen sie spielen und dann ist es, glaube ich, nicht ganz so verkehrt, wenn sie wissen, was mir in gewissen Momenten einfach wichtig ist. Und kennengelernt haben wir uns die letzten Tage schon, also es ist auch gut, ein Teil der Leistungstest hat hier stattgefunden. Dann ist mein Austausch mit den Spielern, ich habe davor eigentlich mit allen mal den Austausch gesucht, mit dem einen oder anderen hat das persönlich geklappt oder ansonsten dann am Telefon und dann ja, hat, glaube ich, jeder so ein bisschen danach gelächt, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen. Von daher hat man sich gefreut auf diese Einheit. Nicht bei den Testungen, nicht irgendwie Läufe abspulen zu müssen, sondern ein bisschen den Ball am Fuß gehabt und für das, glaube ich, war die Einheit ganz gut.
Wenn man dann 500 Leute dabei hat bei der ersten Trainingseinheit, kann man auch nicht meckern. Wetter hat auch mitgespielt, also war ein perfekter Trainingsauftakt.
Absolut, also sehr außergewöhnlich. Ich habe gerade mit ein, zwei Fans auch gesprochen, ich glaube auch Bundesligisten, die das so in dem Rahmen nicht haben. Das zeigt, welche Wucht, welche Kraft, welche Energie, glaube ich, die Stadt hat, der Verein hat. Viele Kinder, es ist, glaube ich, Ferienstart, wenn ich es richtig mitbekommen habe und trotzdem kommen zahlreiche Leute hierher und besuchen die erste Einheit und ich glaube, so dieses Gemeinsame, das ist gut, weil es einen guten Charakter hat, einen guten Rahmen hat. Die Jungs haben sich extrem auf diese Einheit dann auch gefreut, weil es, glaube ich, nicht jeden Tag dann so ist, dass man vor so einer Kulisse auch eine Einheit absolvieren kann.
Park und Batista Meyer haben so ein bisschen gelaufen, waren erst abseits. Warum?
Ein bisschen Trainingsrückstand. Werden aber immer wieder punktuell die nächste Woche auch einsteigen und dann so, dass sie jetzt auch am Wochenende in den ersten Testspielen auch mit eingeplant sind, aber grundsätzlich so, dass der ein oder andere hat ja manchmal bei den Läufen ein bisschen Probleme, dann können nicht immer alle Läufe absolviert werden und in Summe wollen wir Spieler auf dem Platz haben, die gut dastehen, die sich aber auch nicht verletzen, also das Ziel ist schon, dass wir die Wochen jetzt auch bis zum ersten Punktspiel, natürlich, die werden intensiv sein. Das klare Ziel ist, dass wir so viele wie möglich fit durchkriegen. Das gehört dann manchmal auch dazu, dass wenn man vielleicht ein bisschen Rückstand hat, dass der ein oder andere ein anderes Programm macht und das war heute so.
Einer der Hauptpunkte ist natürlich das Trainingslager, was in 8 Tagen ansteht. Bis dahin, wo liegt da der Fokus? 2 Testspiele dann am kommenden Wochenende?
Ja, ich glaube schon so. Die Mannschaft muss sich finden. Also jetzt losgelöst, dass wir viele neue Spieler haben, glaube ich, als Gruppe finden. Jetzt heute war es auch wichtig, eher reinzukommen, ein Gefühl für den Platz zu haben, für das Ganze drumherum, aber auch für die Gruppe. Und dann natürlich werden wir sehr intensiv arbeiten die nächsten Wochen, aber jetzt bis zum Trainingslager, glaube ich, schon in der ersten Woche auch. Es ist ein neuer Trainer, neue Inhalte, neue Ideen, neue Prinzipien, die man dann probiert reinzubekommen. Also auch da, glaube ich, einfach ein Findungsprozess. Und da haben wir jetzt heute damit angefangen, und wird die nächsten Tage dann bis zum Trainingslager weitergehen. Aber ich würde sagen, es ist losgelöst jetzt vom Trainingslager, glaube ich, immer ein ähnlicher Prozess. Und glaube ich, jetzt heute mit der Einheit gut reingestartet sind.
Was fassen wir zusammen zu Thomas Stamm? Das macht in den ersten Tagen einen guten Eindruck, aber wir müssen da die ersten Spiele abwarten. Wir müssen abwarten, wie der mit der ersten Niederlage umgeht und wie der hier sich reinfuchst. Klar, das haben wir immer wieder gesagt, das Biotop Freiburg 2 ist ein anderes als Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
Absolut. Da hast du das jetzt auf den Punkt zusammengefasst. Jetzt müssen wir einfach gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Und in der Krise kommt es drauf an. Ja? Mhm. Erfolg kann jeder.
Sag mir noch ganz kurz, das liegt jetzt schon ein bisschen weiter zurück. Da war ich im Urlaub, da war ich über einen großen Teich. Die hast du aktiv mitverfolgt, die Pressekonferenz von Thomas Brendel. Wie verfolgst du die ersten Tage von ihm als Sportgeschäftsführer?
Neugierig, würde ich mal sagen. Ne, bin da sehr gespannt. Mhm. Bis jetzt lässt sich ganz, ganz schwer nachvollziehen oder kommentieren, wer da gerade welchen Anteil beispielsweise an den Neuzugängen hat, was da unter David Fischer und Stefan Zimmermann, was jetzt ja seine beiden Geschäftsführerkollegen sind, was da schon eingerührt wurde, wie weit Thomas Brendel jetzt eingebunden ist, ob er da jetzt überhaupt schon eigene Leute, sage ich mal, vorlegt, wo er sagt, wollen wir den nicht verpflichten Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, das sage ich ganz ehrlich, wie die Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführerkollegen funktioniert. Ich meine, um Spielerverträge zu unterzeichnen, braucht es eine Mehrheit. Mhm. Also es müssen immer zwei Geschäftsführer unterschreiben. Bei dreien sagt man ja, sage ich mal jetzt mal völlig, ich will da gar nichts rein argumentieren oder irgendeine Unruhe reinbringen, wo es keine gibt. Aber bei dreien ist ja oft einer übrig. Hm.
Wobei ich natürlich auch eine kritische Diskussion manchmal gar nicht verkehrt finde. Gibt ja nun auch andere Vereine, wo das kritisch diskutiert wird. Wenn es intern bleibt, ist ganz wichtig. Und wenn du dann sagst, okay, wir haben einen Kompromiss gefunden und wir vertreten diesen Kompromiss zu dritt auch nach außen.
Na, generell muss jede Lösung, die gefunden wird, egal ob das eine 2-1, eine 3-0 Abstimmung ist, unter den Geschäftsführern, muss nach außen immer einwandfrei und unangreifbar verkauft werden. Wenn wir da, sind wir Journalisten, ja, haben wir ja auch ein Näschen für, wenn man da Risse spürt, na klar, das darf nicht passieren, aber auch da wird sich in der Krise erweisen. Jetzt ist das einfach, in der Vorstellungspressekonferenz zu sagen, dass man sehr, sehr gut zusammenarbeiten wird. Mhm. Aber auch da bin ich total unvoreingenommen und bin gespannt, wie sich das gestaltet. Thomas Brendel ist ja auch eher wie Thomas Stamm, eher ein etwas zurückgenommener
nüchtern sachlich.
Und das sage ich, muss für dieses notorisch aufgeregte Dresden jetzt überhaupt nicht Schlechtes sein. Das sind manchmal sogar...
Du meinst, ich wäre verkehrt am Platz, weil ich zu emotional bin.
Nee, dich braucht's ja auch, aber Leute wie dich gibt's ja schon genügend.
Okay.
Es braucht ja immer beides.
Richtig, ja, definitiv. Trainingslager nächste Woche, Heiligenstadt, gutes Pflaster, weil man dort schon mal war.
Also Aufstiegspflaster, ne? Danach ging's doch eine Liga höher.
Klapp schon, ja.
Dass man ihn nochmal an Weichsee fahren konnte, das kann ich ja atmosphärisch gut verstehen. Fußballer sind ja abergläubisch. Mir hat es dort sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und dort ist ja im vergangenen Jahr auch die Idee entstanden, dass ich jetzt dieses Jahr dort einen Triathlon mache. Aber Dynamo ist am Ende nicht aufgestiegen. Okay. Und manchmal muss man ja da Sachen ändern. Also geht's wieder nach Heiligenstadt. Heilbad Heiligenstadt. Ja. Vielleicht hat es ja heilende, reinigende Wirkung.
Schön, dass der auch kommen musste. Wir werden das Ganze verfolgen. Es ist ja so ein bisschen der Kernpunkt der Vorbereitung. Jetzt am Wochenende erstmal zwei Testspiele und dann, wie gesagt, geht's eine Woche nach Thüringen, nach Heiligenstadt. Und dann, du hast gesagt, Anfang August beginnt die Saison. Was sagen wir zum Pokalgegner? Fortuna Düsseldorf? Noch gar nicht drüber geredet. Ich sag mal, es hätte sicherlich angenehmere Gegner gegeben, weil Düsseldorf ist ein sehr ambitionierter Zweitligist, ein attraktiver Gegner. Stadion wird auch voll werden, bin mir relativ sicher. Aber ich glaube, Düsseldorf kommt ja nicht nach Dresden und sagt, schauen wir mal, was rauskommt. Die wollen im Pokal, ähnlich wie in der Vorsaison, weit kommen. Da sind sie ja erst im Halbfinale ausgeschieden gegen den späteren Pokalsieger Bayer Leverkusen. Und die sind auch noch ein bisschen angepiekst durch die verloren gegangene Relegation.
Aber jetzt will ich es mal einigermaßen analytisch versuchen, an den Gegner ranzugehen. Ich sag mal, klar, Bayern München, Borussia Dortmund, das wäre das ganz hohe Regal. Mhm. Danach wird es aber schon halt schwierig, ne? Danach kommt ein ganz, ganz breites Mittelfeld.
Frankfurt, Gladbach, da kommen schon einige
Gegner. Ja, naja, aber wäre das dann, ich meine, analytisch, ne? Mhm. Du sagst, das Stadion wird ausverkauft sein, dann ist doch schon mal super, weil mehr als ausverkauft geht nicht. Hm. Und dann kommt jetzt für mich der Punkt, ist für mich Düsseldorf ein Gegner, gegen darfst du ausscheiden? Und niemand wird sagen, oh Mensch, wir hätten doch die Sensation schaffen können. Und gleichzeitig ist Düsseldorf nicht unschlagbar. Und gerade weil sie dieses Jahr so knapp den Aufstieg verpasst haben, auf Tatsache dramatische Weise gegen den VfL Bochum in der Relegation, bin ich gespannt, wie sich die Mannschaft davon erholt und ob
ähnlich wie Dortmund nach der verloren gegangenen oder verpassten Meisterschaft.
Ja, und von daher am Ende, die Zweitligisten haben vorher auch schon zwei Spiele gemacht und trotzdem kommt dir vielleicht ein verunsicherter, im Neuaufbau befindlicher Gegner und du kannst mit einem sehr, sehr guten Spiel, was du machen musst, klar, und das hat Dynamo aber auch schon in der Vergangenheit oft genug bewiesen, am Ende kannst du die 2-1 besiegen, dann ist alles gut. Mhm. Stadion ist voll, du gewinnst 2-1 und ja, dann ist es besser, also deswegen sage ich, Düsseldorf ist besser als Elversberg. Mhm.
Stadtfestwochenende, 18. August, Sonntagabend, zum Abschluss des Stadtfestes. Bin mal gespannt, ob es in Dresden zum Stadtfest ein Feuerwerk geben wird. Wenn nicht, gibt es das Feuerwerk dann hoffentlich fußballerisch im Rudolf-Harbig-Stadion der Sportgemeinschaft gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann, neuer Ausrüster. Kommt ja jetzt das Trikot.
Donnerstag ist es soweit.
Oh, wird jetzt.
Hörte ich.
Ja, da beginnt der Verkaufsstart.
Genau.
Präsentiert wird es in den nächsten Stunden. kann man so viel verraten, es wird gelb sein, das Heimtrikot.
Hast du es schon gesehen?
Nein, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist ähnlich wie wenn der neue Ferrari präsentiert wird, da kannst du auch immer sagen, der wird rot sein.
Ach so, okay. Ich dachte, du hast schon wieder Insider-Informationen.
Nee,
ich guck
null.
Ich versuche jetzt in deinem Gesicht zu lesen.
Nee, kannst du dir sicher sein, da
wird auch schwarz dabei sein im gelben Trikot.
Das weiß ich nicht. Das kann ich ja wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich fand das letzte Heimtrikot, auch das Auswärtstrikot, richtig stark. Jetzt ist die Partnerschaft mit Umbro auseinandergegangen, was ich übrigens interessant fand. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Trennung von Umbro wurde in 152 Wörtern der Pressemitteilung zusammengefasst. Bei der neuen Partnerschaft mit Jaco waren es 593 Wörter. Ist ein bisschen wie in der Liebe. Wenn die Liebe sich so anbahnt, schreibst du einen neunseitigen Schmachtfetzen, einen Liebesbrief vom Allerfeinsten. Und wenn es dann zu Ende geht, vielleicht, ich will dich nicht mehr sehen oder es ist aus.
Oder was auch ein guter Satz ist, lass uns Freunde bleiben.
Mein Lieblingssatz, wirklich mein Lieblingssatz.
Es geht nicht mehr weiter, aber lass uns doch bitte, lass uns doch bitte Freunde bleiben.
Ist dir das öfter gelungen?
Diesen Satz
umzusetzen, die Praxis.
Zu verarbeiten oder selbst auszusprechen.
Ich kann dir sagen, niemals. Ja. Niemals. Also ich bin da wirklich jemand, wenn es dann vorbei ist, okay, dann muss man getrennte Wege gehen. Aber dieses, ach, lass uns doch Freunde bleiben.
Nee, das stimmt schon. Da glaube ich auch nicht dran.
So, was sagen wir jetzt zu Jaco? Ist ja auch schon Aufstiegstrikot gewesen. Von 2008 bis 2011 war man schon Partner. 2011 damals Relegationsspiel in Osnabrück. Ich erinnere mich gerne dran. Und damals ist man in Jaco-Trikots aufgestiegen.
Darf ich an der Stelle sagen, dass ich dieser Trikot-Diskussion und Ausrüster-Diskussion überhaupt wenig abgewinnen kann?
Und das sieht der Fan wiederum anders. Das ist ja, zieht sich ja jetzt schon über mehrere Monate, die kriegen den neuen Partner und das wird wirklich heiß diskutiert.
Ich habe das ja auch bemerkt und ich habe ich jetzt mich selber, ich denke ja,
du trägst gar kein Trikot und deshalb ist das komplett Wumpe.
So ist es ja nicht. Der Punkt, also ich bin auch gespannt, wie es aussehen wird.
Okay.
Wobei da bin ich ein bisschen Traditionalist und finde es schon irgendwie doof, dass es jedes Jahr ein neues Trikot gibt. Okay. Oder bin ich da von gestern?
Nee, ich glaube, dann bist du von vor, also
von vorgestern sogar.
Es gibt ja jetzt
sogar
drei Trikots.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Ja.
Es ist ja, es gibt ein Heim, ein Auswärts und ein Ersatz auswärts oder irgendwie. Und dann gibt es noch
bei deinem FC Bayern gibt es, glaube ich, 5 Trikots. Da gibt es noch eins für die Champions
League. Und das prangere ich an. Das gefällt mir auch nicht, Jens.
Ja.
Nee, es gibt jedes Jahr ein neues Trikot. Und bei Dynamo gibt es eben jetzt ja gefühlt auch alle 2 Jahre einen neuen Ausrüster.
Und, aber ich glaube, mit Umbro, das zeichnete sich ab. Das kann man Dynamo jetzt gar nicht mal zum Vorwurf machen. Umbro zieht sich vom deutschen Markt zurück.
Ist richtig. Ich will es ja auch nicht an Umbro aufhängen. Aber wenn du Dynamo und die Ausrüsterhistorie mal durchgehst, das waren schon viele Wechsel. Ich will das gar nicht bewerten, aber irgendwie. Nee, und eigentlich ist es mir auch ein bisschen egal, darf ich das sagen? Also da
Das nicht sagen? Nee, du kannst sagen, was du willst, aber ich finde, Trikot ist ja wirklich wichtig. Also wie das aussieht, auch wie die Fans das wahrnehmen und so. Das ist so eine Gefühlslage. Klar, am Ende ist das beste Trikot, was erfolgreich ist, wo du vielleicht aufsteigst. Und wenn es dann so ein Trikot wie 2011 ist, dann ist es super. Wie gesagt, ich fand das in der Vorsaison auch richtig klasse. Aber am Ende bist du mit dem nur Vierter geworden und das hat nicht zum Aufstieg gereicht. Ja. Und deshalb liegt da so ein bisschen ein kleiner Schleier über diesem Trikot, wofür das Trikot eigentlich gar nichts kann.
Das stimmt, wofür das Trikot nichts kann. Nee. Ja. Also ich bin gespannter, wer der nächste Neuzugang wird.
Ja, sicherlich. Aber trotzdem, sagen wir mal, ich glaube mit Jaco, das wird jetzt erstmal funktionieren. Das ist ein deutsches Unternehmen, da sind auch die Wege kurz, da ist die Kommunikation kurz. Aber das ist natürlich jetzt auch am Anfang alles super. Ist wie in der Liebe. Man ist so in der Honeymoon-Phase. Da kuschelt man sich und da ist man glücklich und da ist alles perfekt.
Wir werden eine neue Ära prägen oder so ähnlich. Ne?
Ja, 4 Jahre ist der Vertrag jetzt erstmal gültig. Ja. Wobei, das muss nichts heißen, haben wir jetzt bei Umbro gesehen. Also von daher, ich merke schon, du wirst das sachlich nüchtern zur Kenntnis genommen. Okay, das neue Heimtrikot ist da. Wird es denn wenigstens im SZ-Newsletter wenigstens erwähnt werden?
Auch mal eine kleine. Auf jeden Fall. Du, ich merke ja, dass ich da der absolute Outsider bin. Und dass ich da.
Mode gar nicht so deins. Wie oft gehst du mal einkaufen oder im Online-Shop deines Vertrauens und sagst, Mensch, heute holen wir mal ein fesches Hemd.
Jens, das ist wirklich dünnes Eis. Ich meine, der eine oder andere geneigte Hörer wird ja mitbekommen, dass ich in der Küche eine Null bin.
Okay.
Jetzt bin ich modisch, jetzt auch nicht so weit her.
Okay.
Das lässt mich etwas eindimensional hier stehen. Ich kann echt gut Marathon laufen.
Das
aber dann hört's ja auch schon auf.
Echt? Also da bin ich wirklich jemand, der auch mal gerne shoppen geht.
Aber nicht im Online-Shop.
Nee. Das muss ja auch mal angeguckt werden, was das für ein Stoff ist und wie so das aussieht und so. Meine Mutter hat mir neulich gesagt, ich habe deutlich zu viele T-Shirts zum Beispiel.
Ehrlich?
Ja. Ich habe mal kurz in meinen Kleiderschrank geguckt. Und da war wirklich, ich bin offenbar jemand, der sich gerne mal ein neues T-Shirt holt.
Das mache ich schon auch gerne, aber ich bin jetzt kein bekennender Shopping-Freund.
Echt?
Nee. Doch,
kann man schon mal machen.
Nee. Pass auf, eins sage ich dir noch. Ich finde viel spannender und jetzt bin ich mal gespannt, ob dich das interessiert. Mhm. Wer neuer Kapitän wird und ob es einen neuen Kapitän gibt. Das finde ich spannend.
Das ist dir wieder wurscht. Nee, nach dem Gesetz der Serie, da hat ja auch der Trainer ein bisschen was gesagt dazu, ob er das wählen lassen wird, ob er das bestimmen wird. Ich glaube, der wird jetzt mal reinfühlen in die Mannschaft. Der wird mal die ersten Wochen mitbekommen und normal, Stefan Kutschke.
Ja, na klar ist Stefan Kutschke irgendwie der naheliegendste Kapitän. Aber ich finde, ich nenne es mal den Uwe Neuhaus-Move, als der 2016 den Michael Hefele zum Kapitän gemacht hat und damit einen Spieler in die Verantwortung genommen hat, was sich im Nachhinein ja als gar nicht so unerfolgreich erwiesen hat. Und da bin ich mal gespannt, ob Thomas Stamm sagt, nee, ich nehme den natürlichen Kapitän, ist für mich Stefan Kutschke. Andererseits hat Kutschke ja schon so eine natürliche Autorität, der braucht doch die Binde nicht. Und das sagt der Stefan Kutschke ja auch selber. Und so hast du noch einen zweiten neben Kutschke, den du ganz weit in der Mannschaft exponierst. Bin ich gespannt, wie Thomas Stamm damit umgeht, aber letztendlich bin ich bei dir. Er wird jetzt erstmal in die Mannschaft reinfühlen, wird mal gucken, wie sich so Niklas Hauptmann anstellt, ob mit einer Kapitänsbinde, ob man ihm damit einen Gefallen tut oder nicht, ob so ein Schapina vielleicht ein Kapitän sein kann, soll als Neuzugang, vielleicht auch Tim Schreiber. Das sind so Überlegungen, wo wir jetzt nicht in den Kopf von Thomas Stamm gucken können. Das finde ich aber spannend. Spannender als das neue Trikot.
Ich glaube, manchmal kristallisiert sich das sehr, sehr klar raus. Das könnte hier auch der Fall sein. Aber ich will mir da immer ein eigenes Bild machen. Dann haben wir sehr, sehr erfahrene Leute wie Scholle, die einfach auch ein Gefühl haben, schon über eine längere Zeit. Und das ist immer, glaube ich, im Trainerteam dann eine gemeinsame Entscheidung. Und dann, ich habe das auch schon wählen lassen, was ja dann oft witzig ist, dass der Unterschied, das, was wir sehen und die Mannschaft sieht, eigentlich immer 1:1 genau gleich ist, auch wenn es um die Führungsspieler oder Mannschaftsrat geht. Von daher spielt es nicht so eine Rolle, aber ja, vor allem jetzt Eindrücke sammeln und dann eine gute Entscheidung treffen. Aber wir haben einige Jungs, die da in Frage kommen können, was die Binde anbelangt. Wir haben einige Jungs, bin ich überzeugt, die in Frage kommen können, die Mannschaft auch zu führen, eine gute Struktur zu geben. Aber es kann auch ein ganz junger Spieler, weil er marschiert ohne Ende, weil er vielleicht nochmal eine andere Komponente reinbringen kann, dann auch den Platz auch als Führungsspieler in dem Sinne so. Und ich bin da nie ein Freund davon, hey, alt und Erfahrung und das sind dann die Führungsspieler, sondern ich glaube, da kann jeder vorne weggehen. Aber was jetzt die Frage Kapitän anbelangt, einfach Zeit lassen und dann wird sicherlich nicht bis zur letzten Woche gehen, sondern schon so, dass wir die ersten 3-4 Wochen, denke ich, dass es da auch eine Richtung gibt, dass ich als Trainer auch einen verlängerten Arm habe, was Mannschaftsrat anbelangt.
Tino, dann lass uns mal noch ein bisschen über Triathlon sprechen. Ich glaube, über Dynamo haben wir jetzt ausführlich gesprochen, werden das auch die nächsten Wochen im Sommer immer wieder tun. Walsee, bisschen über den letzten Sonntag sprechen. Ich sag mal, beim Schwimmen warst du so ein bisschen, um es mit der Europameisterschaft zu vergleichen, das Schottland. Beim Radfahren vielleicht so ein bisschen wie die Schweiz und beim Laufen das Spanien.
Da muss ich erst mal kurz nachdenken, was du damit jeweils assoziieren könntest.
Ja, beim Schwimmen. Und ich habe dir es gesagt, konzentriere dich aufs Schwimmen. Und du lagst ja beim Schwimmen offenbar, wenn ich das so gesehen habe, da warst du in deiner Altersgruppe 86. Da lagst du ja schon mal 0:3 hinten.
Von 96. Das hat mich selbst erschrocken.
Und die 10 anderen waren Maskottchen, die da mitgeschwommen sind, oder?
So in etwa. Wahrscheinlich hatte einer noch einen Armkrampf oder... Also ich sag mal so, als ich aus dem Wasser rausgestiegen bin und auf die Uhr geguckt habe, dachte ich, okay, das war jetzt langsamer, als ich dachte. Ich habe mich aber echt gut gefühlt und fand auch nie, dass ich schlecht geschwommen sei. Ich hatte einen kurzen Aussetzer, wenn ich das mal kurz erzähle. Du schwimmst ja da auf offenem Wasser und das ist ja von der Orientierung schon so eine Sache. Und wenn du kraulst und den Kopf dann auch unter Wasser hast, mit dem Gucken ist das ja so ein Ding. Ich kraulte also, guckte kurz immer hoch nach 4 Zügen, kraulte weiter und plötzlich guckte ich mal wieder richtig hoch. Da schwamm ich auf dem Boot zu. Da sagte die Ordnungskraft, falsche Richtung und da wies mir dann Richtung Ufer. Da musste ich erst mal kurz den Kurs korrigieren. Das war kurz vorm Ziel, vom Wasserausstieg. Nee, Schwimmen war okay. Also ich war mit mir zufrieden, aber ja,
Der erste Wechsel ging doch komplett in die Hose, oder?
Der ging nie in die Hose, aber du musst aus so einem Neoprenanzug ja auch erstmal rauskommen. Okay. Und ich bin ja wirklich, Tatsache, ein absoluter Rookie, was Triathlon anbetrifft. Und das ist so mein absolutes Aha-Erlebnis nach dieser Woche. Ein Marathon laufen ist ja dagegen ein Klacks. Aber nicht nur, was die, also die sportliche Betätigung will ich da gar nicht vergleichen, sondern alles, was drumherum ist. Was du an Sachen für einen Triathlon brauchst, an was du denken musst, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. In so einer Wechselzone kannst du dich ja nicht irgendwie rumtoben, wie du willst. Du musst früh dein Fahrrad abgeben. Da dürfen die Schuhe aber entweder an den Klickpedalen eingeklickt sein oder sie müssen in deinem roten Beutel sein, der wiederum an einem bestimmten Haken hängen muss. Die kann ich nie einfach neben das Fahrrad stellen, meine Schuhe. Und ich darf in der Wechselzone auch nie hin und her laufen, wie ich will. Da gibt's vorgefertigte Wege. Und das dann immer so alles zusammenzubringen, letztlich... Klar, als das Schottland dann sozusagen aufs Fahrrad stieg und zur Schweiz wurde, da habe ich mich schon wohler gefühlt. War froh, dass ich mit dem Schwimmen durch war. Hat Spaß gemacht. Fahrradfahren hat mir großen Spaß gemacht. Und ist ja eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke da am Walchsee. Insgesamt irgendwie 1100 Höhenmeter auf 85 Kilometer. Das ist eine ganze Menge. Das kam mir aber entgegen, weil, das muss man ganz klar sagen, und wenn du sagst, ich war beim Fahrradfahren die Schweiz, dann vielleicht mit dem, was ich auf dem Rad geleistet habe. Wenn du das Fahrrad selbst nehmen würdest, wäre ich eher das San Marino.
Echt?
Oder du kannst dir nicht vorstellen, und ich habe jetzt ich habe ein normales Rennrad, da hatte ich einen Triathlon-Aufsatz drauf gebaut, relativ simpel, wirklich simpel, zwei Armstützen mehr oder weniger. Aber das Rennrad an sich fand ich jetzt nie so schlecht. Es ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber auch kein 0815-Modell. Da war ich von den 1100 Fahrrädern in dem Wechselgarten entweder das letzte oder das vorletzte Fahrrad. Da stehen Maschinen rum, da fallen dir die Augen raus. Auch bei Hobbysportlern, da war ich wirklich San Marino oder Luxemburg.
Wie viel kostet dein Rad?
Meins hat, wie gesagt, ist ein paar Jahre alt, hat, glaube ich, damals 4000 Euro gekostet. Ja, ist wirklich, also ein paar Jahre ist wahrscheinlich jetzt eher 20 Jahre schon. Also ist wirklich, aber es fährt noch gut und ich hatte ja auch nie Triathlon-Ansprüche in dem Sinne. Aber da stehen Räder rum, Jens. Gehst du kaputt.
Also wünschst du dir zu Weihnachten Rad?
Bitte alle zusammenlegen, ja.
Ja, da muss man schon investieren.
Oder soll ich eine Crowdfunding-Aktion starten? Das macht man doch heutzutage.
Macht man ja heutzutage, ja? Sagt man, Mensch, ja? Ich brauche gerade ein Rennrad. Ja? Dann machst du ein traurig guckendes Bild von dir und dann funktioniert das offenbar.
Ja.
Und Laufen lief wie geschmiert.
Na, wie es heißt, wie geschmiert. Das Schöne war, du fängst dann mit dem Laufen an und das ging auch wirklich gut. Also das muss ich mal sagen, dieser Übergang vom Schwimmen zum Fahrradfahren ging gut, der Übergang der muskuläre Übergang hat alles super geklappt und bin auch gut, es sind ja 4 Runden, um den Walchsee zu laufen und die erste war okay und ich ahnte aber schon, dass ich das so nie halten kann. Und das war dann auch so, ich bin dann halt von Runde zu Runde langsamer geworden und war trotzdem, habe immer noch Leute überholt.
15. beim Laufen.
Und das ist aber vom Kopf halt super, wenn du merkst, du leidest, aber du bist schneller als die anderen. Das heißt, die leiden noch mehr oder brauchen noch länger bis ins Ziel. Das hat mir dann schon ein bisschen geholfen. Und wenn du dann auf die letzte Runde einbiegst und so knapp 5,3 Kilometer noch zu laufen sind, das ist dann schon schön. Das sind dann 2 kleinere Anstiege. Über den ersten bist du drüber, du weißt jetzt noch einer. Und dann gibt's so eine längere Zielpassage, wo du ein bisschen bergab läufst. Und dann kommst du in diesen Zielbereich rein. Und dann ist das schon ein sehr erhebendes, getragenes Gefühl, da auf dem roten Teppich die letzten 50 Meter bis ins Ziel zu laufen. Und da war ich dann aber sehr, sehr glücklich, aber auch wirklich sehr, sehr geschafft. Es war wirklich so das härteste Ding.
Machst du das wieder?
Also ich kann jetzt mich in der Öffentlichkeit natürlich noch nicht zu Sachen hinreißen lassen, aber bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mein letzter Triathlon gewesen ist. Und ich habe es im Vorfeld so gesagt, das ist ein kleiner, großer Traum von mir, so diese Halbdistanz. Und der große, große Traum ist schon nochmal so einen echten Ironman zu machen.
Hawaii
nicht, nee, da fehlt mir so ein bisschen die Ambition und das halte ich dann tatsächlich auch für ein bisschen zu überteuert. Ich würde gerne rot machen mal irgendwann. Okay. Also sozusagen, wenn man so will, das deutsche Hawaii. Und manche werden sagen, viel besser als Hawaii, viel stimmungsvoller. Nee, auf rot hätte ich schon Bock und das werde und will ich die nächsten Jahre mal so ein bisschen perspektivisch angehen. Weil, das ist mir klar geworden, so eine Halbdistanz, die ist schon Hammer, aber so ein ganzer Ironman, das, boah.
Respekt, Tino. Großer Respekt für dich, für deine Leistung. Jetzt steht sicherlich erstmal wieder ein Marathon an, oder?
Jetzt steht erstmal Sommerpause an.
Okay. Machst gar nicht.
Jetzt, ich glaube, diese Woche mache ich, hast du mich gleich wieder ertappt, gar nichts, soweit will ich mich ja. Heute ist Dienstag.
Bist schon mal 20 Kilometer wieder gelaufen.
Na, ich bin mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren.
Okay. Na, das schon mal.
Und das fühlte sich. Und ich war am Montag, am Tag danach, auch nochmal früh im Walchsee, bevor ich nach Hause gefahren bin. Nochmal ganz kurz ein bisschen Feeling aufsaugen. Heute früh auf Arbeit mit dem Fahrrad. Also ich denke, dass ich schon zum Wochenende hin mal eine kleine Runde im großen Garten, so 5 Kilometer vielleicht.
Welcher Marathon soll es denn werden?
Weiß ich noch nicht.
In diesem Jahr?
Weiß ich auch noch nicht.
Lässt es uns dann wissen, ja?
Aber wenn es soweit ist, Jens, würde ich fast sagen, bist du der Erste.
Danke, das freut mich. Naja, deine Frau wird es noch eher erfahren, deine Betreuerin
am Weißsee. Der kann ich es nie durch über einen Podcast erklären.
Das kann ich mir vorstellen. Tino, das war die erste Folge nach der Sommerpause, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir bedanken uns bei unserem Partner, Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Wir verweisen auf die sozialen Netzwerke. Da könnt ihr uns folgen bei Instagram. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Das hilft uns, diesen Podcast weiter zu machen. Und den machen wir natürlich für euch. Und ein Hinweis will ich noch geben. Merkt euch schon mal den 30. Juli vor. Da haben wir hoffentlich, möglicherweise, voraussichtlich unseren nächsten Live-Podcast geplant, Tino.
Na, ich glaube, Jens, jetzt bist du ein bisschen zu vorsichtig.
Ja, ich bin da immer.
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am 30. Juli uns zum nächsten Mal auf welcher Bühne auch immer sehen, aber es soll ein Live-Podcast, es wird ein Live-Podcast geben.
Und es soll eine ganz besondere Bühne geben. So viel kann ich auch schon sagen, oder? Ja.
Das kannst du sagen. Und weiter würde ich mich aber auch noch nie aus dem Fenster lehnen wollen.
Sobald es Tickets gibt, erfahrt ihr das hier.
Was ich aber noch sagen will, weil du soziale Medien angesprochen hast, ein großes Dankeschön an alle, die mich am Walchsee sozusagen virtuell unterstützt haben und die teilgenommen haben auf meiner kleinen Reise sozusagen, meiner kleinen Challenge, die da am Sonntag dann wirklich ein gutes und für mich zufriedenstellendes Ende gefunden hat. Und jetzt ist ja, kann Dynamo wieder loslegen.
So machen wir das. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Tino.
Jo, bis dahin, ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.